Hello World zu Still Thinking About. Ihr wisst, ich hype meine Gäste gerne einfach übers Höchste hinaus, aber ich kann zu meinem heutigen Gast einfach nichts anderes sagen, außer he is the face that runs the place. Ihr habt ihn höchstwahrscheinlich schon alle gesehen oder gehört, weil er im deutschen Videospieljournalismus einfach die bekannteste Stimme ist und vielleicht sogar das bekannteste Gesicht ist, denn er ist von der GameStar einfach der Master-Moderator. Es ist Michael Obermeier. Hallo Michael.
Hey, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich hab nicht erwartet, dass das... Jetzt bin ich ein bisschen verlegen.
Ich mache das sehr gerne. Also nicht Leute in Verlegenheit bringen, das ist mehr so eine geheime Leidenschaft mir. Aber ich hype einfach meine Gäste gerne, weil ich denke mir, warum Bescheidenheit? Mein Podcast, meine Standards, die ich setzen darf.
Nee, aber ich freue mich, dass das geklappt hat. Du hattest ja letztes Jahr schon angefragt, ob wir mal sprechen können und dann muss ich dich die ganze Zeit vertrösten und jetzt haben wir es im neuen Jahr endlich mal hinbekommen. Ich freue mich, das wird, glaube ich, nett.
Ja, wir machen es ganz solide. Nein, und zwar für die wenigen Leute, die sich jetzt einfach mal sehr geschämt fühlen sollten, dass sie dich nicht kennen, kannst du meinen sich geküsst gefühlten ZuhörerInnen erzählen, wer du bist und warum du einfach vielleicht ein der bekanntesten Gesichter und bekanntesten Stimmen im deutschen Videospieljournalismus bist?
Ja, ich bin jetzt schon eine ganze Weile, wie du schon gesagt hast, für die GameStar im Videospielsektor unterwegs. Inzwischen ist es das 14. Jahr, 15. Jahr, also quasi ein Dinosaurier. Ich war mal bei Rocket Beans zu Gast und dann wurde mir die Bauchbinde geschrieben, Gaming-Urgestein. Oh. Das ist das Schlimmste, was man so tun kann. Aber dann wusste ich, okay, ich mache das wohl schon eine Weile.
Wäre nur noch schlimmer, wenn sie sich mit Herr Obermeier angesprochen hätten.
Ja, als einziger gesiezt werden in so einem Panel. Unangenehm. Na, ich glaube, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber ich mache das eben hier schon eine ganze Weile. Mache eine sehr erfolgreiche News-Sendung, die auf dem GameStar-YouTube-Kanal läuft. Die ist quasi jeden Tag, wochentags, neuerdings jetzt auch am Wochenende, in einer Weekend-Edition gibt. Hab zusammen mit drei Kumpels einen Let's Play- und Livestream-Kanal vor Jahren gegründet, GameTube, wo wir eben auch viele Spiele spielen, Let's Playen, Livestreamen und anderen Blödsinn machen. Ja, und da könntet ihr mich vielleicht schon mal irgendwo gesehen oder gehört haben. Ich bin der, wenn in die U-Bahn jemand reinruft, weil er mich sieht, ey, GameStar, und dann rausgeht.
Ist das wirklich schon mal passiert?
Na, schon mehrmals. Also es ist lustigerweise echt so, dass die Leute, wenn sie mein Gesicht sehen, dann wissen sie oft nicht, wie ich eigentlich heiße. Aber sie wissen irgendwie, ach, das war das hier mit dem, wie ist der Kanal, mit diesem, wo der weiße Stern mit dem blauen GameStar. Und dann fällt ihnen das noch ein und dann wird halt noch ein, ey, GameStar, und dann geht die U-Bahn-Tür zu.
Okay. So, wie reagierst du aber dann meistens drauf?
Ich weiß immer noch nicht so recht, wie man mit sowas, wie man da reagiert. Weil ich finde es zum einen schön, dass einen die Leute natürlich dann erkennen. Und ich habe noch nie, wenn ich auf der Straße erkannt worden bin, irgendwie ein unangenehmes Gespräch mit jemandem geführt.
No.
Also selbst wenn jemand sehr, sehr schüchtern ist oder nicht so recht weiß, was er sagen soll, das ist immer irgendwie nett. Was mich immer so ein bisschen selbst fertig macht, ist, dass ich auch gar nicht so recht weiß, wie ich reagieren soll. Dann stehen wir halt beide so ein bisschen peinlich verschämt voreinander. Und aber ich finde das halt immer total cool, wenn Leute das machen und sich dann da quasi überwinden, auch mal Hallo zu sagen. Und macht das bitte. Also muss sich meinetwegen da niemand irgendwie verstellen oder nicht Hallo sagen, weil er denkt, dass ich ihm dann den Kopf abreiß. Ich habe aber wohl, habe ich mir sagen lassen, so ein, wie heißt das, so ein Resting Bitch Face. also ich wirke angenervter, als ich eigentlich bin, wenn ich ausdruckslos vor mich hinstarre. Also sagt einfach Hallo. Ich finde das eigentlich nett.
Ja, aber ich finde das eigentlich ist eine gute Art, damit umzugehen einfach. So erstmal auf dich zukommen zu lassen, weil ich nenne jetzt mal nicht seinen Namen aus folgenden Gründen, weil ich habe viele Freunde und Kollegen in der Berliner Stand-Up-Comedy-Szene drin und ich kann es für euch da draußen sagen, es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn ihr auf einen zugeht und dann sagt, erzähl mal einen Witz. Und ja, wirklich.
Das ist ja das Schlimmste.
Mittlerweile ein Freund, wie gesagt, dessen Namen ich aus folgendem Grund nicht nenne, wenn das jemand bei macht, dann sagte, kann ich gerne machen, aber ich hätte davor eine Frage für dich, wann genau hat man dir ins Gehirn geschissen? Das ist seine Antwort darauf. So, weil es einfach leid ist mittlerweile. Aber so gefragt, weil du ja sowohl als Redakteur bei der GameStar, also eigentlich sogar als Moderator, Producer und Redakteur bei der GameStar tätig bist, aber auch bei GameTube, so einfach gefragt, was macht dir eigentlich mehr Spaß?
Tatsächlich würde ich das, was ich bei GameTube mache, ja, das ist ja nur ein Hobby. Also klar, das ist als Firma angemeldet und wir verdienen da auch ein bisschen Geld mit, aber das bezeichne ich als mein Hobby. Und dementsprechend ist das ja eigentlich nur Spaß. Klar, da gibt es auch mal anstrengendere, aufwendigere Sachen, die dann auch nicht nur aus Spaß bestehen, aber das mache ich halt in meiner Freizeit und da kann ich quasi die Themen alle komplett frei auswählen und die Spiele und die Leute. Und bei GameStar ist das auch sehr oft so, dass ich natürlich gewisse Vorlieben und gewisse Spiele, die ich besonders toll finde oder Leute, die ich toll finde, habe, aber man kann es sich halt nicht immer aussuchen. Und natürlich ist so der Grad an, ja, ich sag mal, müßigen Aufgaben, die man jetzt für die GameStar machen muss, ist höher, weil das ist aber halt auch ein Job. Das ist halt mein Alltag und dementsprechend sind wahrscheinlich jetzt für GameTube insgesamt die schöneren Erinnerungen, die zurückbleiben, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch durch meine GameStar-Anstellung unglaubliche Sachen erleben durfte, was ich sonst nie hätte erleben dürfen. Aber wenn du jetzt nur nach dem Spaßfaktor gehst, muss es halt eigentlich GameTube sein.
Weil du ja gesagt hast, du darfst die Themen selber aussuchen. Bei GameTube bleiben wir mal. Gibt es eigentlich so irgendwie ein Spiel, wo du sagst, das willst du jetzt mal wirklich streamen oder mal anspielen oder vielleicht sogar durchspielen?
Tatsächlich bin ich eher jemand, der kürzere Spiele für das Let's Playen und das Livestreamen bevorzugt. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist, ich würde zum Beispiel sehr, sehr, sehr ungern sowas wie Minecraft oder so Let's Playen oder streamen. Warum? Also ein Spiel, ja, weil ich selber mich zu sehr langweile, beziehungsweise ich habe dann auch immer so ein, wie erkläre ich das am besten? Der Zuschauer hat ja einen Unterhaltungsanspruch. Er guckt da ja zu, weil er in irgendeiner Weise unterhalten werden will. Und ich selbst habe dann immer so die Angst, wie lange kann nur ich unterhaltsam sein, wenn das Spiel immer das Gleiche ist? Und wann wird es mir selbst zu bunt und wann merkt der Zuschauer, dass ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel habe? Also ich bin generell jemand, der viel zwischen Spielen hin und her springt und sich gar nicht so sehr auf einzelne Spiele jetzt festlegt und das tausende Stunden spielt. Und solche längeren Sachen, also jetzt gerade auch solche riesigen Open-World-Rollenspiel-Monster, selbst wenn die quasi jetzt für über 100 Stunden eigentlich Inhalt hätten, ist auch eher was ich lieber so für mich spiele, weil ich mich da nicht bei beobachtet fühlen will, wenn ich dann da vielleicht auch mal die falschen Entscheidungen treffe oder ewig in die falsche Richtung gehe oder irgendwelche Grind-Quests jetzt irgendwie mache. Also für mich ist eher dieses, wenn ich im Stream oder in einem Let's Play ein Spiel zeige, dann sollte das was Kurzes, Knackiges sein, wo der Zuschauer schnell an die Unterhaltung rankommt und viel Abwechslung mitbekommt.
Das ist sogar einen echt interessanten Punkt angesprochen, und zwar, dass du willst es lieber für dich spielen. Und zwar, wir beide haben ja in unserer Tätigkeit als Videospieljournalisten, sagen wir, das eine oder andere Videospiel mal vorab bekommen und getestet. Und wie bist du da eigentlich, also wenn dich selber, also Michael selber als Videospieler, auf ein Spiel freust, kannst du noch sagen, du willst es testen oder sagst dann lieber, den Test soll jemand anders machen, weil du es für dich selber genießen willst und für dich selber spielen willst oder macht es für dich keinen Unterschied?
Also ich bin zum Glück sehr, sehr selten nur in dieser Position, dass ich überhaupt Tests mache. Also meine aktuelle Anstellung ist ja als Senior Host und Producer, also ich mache kaum mehr Spieletests, also nur in den wirklich seltensten Fällen. Das heißt, das Problem trifft mich gar nicht so sehr, aber es gab durchaus Momente, wo ich dann quasi der Experte für irgendein bestimmtes Spiel war und dementsprechend halt auch vorab die Testversion bekommen habe und natürlich mit einem ganz klaren Arbeitsauftrag, also mach ein Testvideo dazu, mach ein Special-Video dazu, mach dies, mach das und das ist was anderes, als ein Spiel einfach nur für sich zu spielen. Dass du gehst mit einem anderen Blick daran, du musst mit einer zielstrebigeren Arbeitsweise da einfach rangehen, nein, schon Arbeitsweise. Ich meine, wenn ich das nur für mich spiele, dann spiele ich das nur für mich, dann nehme ich das nicht auf, dann sortiere ich da nicht irgendwelche Clips, mache mir keine Notizen, sondern ich spiele es einfach nur für mich. Und das ist natürlich was anderes und ich kann jeden verstehen, der, obwohl er in einer privilegierten Position ist, dann irgendwie den nächsten Blockbuster, der seit Jahren erwartet wird, irgendwie einen Monat früher zu spielen, dass er das doof findet, wenn er sich da selber drauf freut, wenn er weiß, dass er es eigentlich nicht in dieser ich lehne mich zurück und spiele jetzt einfach nur Einstellungen spielen kann, sondern er muss da arbeitsorientiert am Ende irgendein Ergebnis bei rauskriegen.
Okay, bevor wir aber dann zum ersten Thema übergehen, einfach so gefragt, weil in deiner Historie als Videospieljournalist und da, also wo du mit Spielen arbeiten durftest, weil ich beschreibe es jetzt extra so, weil dass wir uns nicht nur irgendwie darauf eingrenzen mit Tests, News oder vielleicht sogar Vorabmaterialien, Previews, whatever haben, sondern in deiner Karriere als Videospieljournalist, welches Spiel ist da mal besonders für dich herausgestochen, also positiv oder negativ, wo du einfach sagst, dazu willst du jetzt mal kurz was sagen, weil das Extraordinary in deiner Erinnerung geblieben ist?
Also du meinst es einfach Sachen, die ich vorab bekommen habe, die dann, oder geht es um überhaupt Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind?
So ein bestimmtes Spiel, was in deiner Karriere als Videospieljournalist irgendwie den höchsten oder tiefsten Ausschlag bei dir gegeben hat, emotional, wo du halt sehr euphorisch oder sehr frustriert einfach bis heute noch darüber redest, weil ich habe da auch ein paar.
Schwierig, sich auf einzelne Sachen zu konzentrieren.
Du kannst ja mal kurz nachdenken, weil dann kann ich kurz währenddessen erzählen. Und zwar, bei mir war das 2019 das Spiel Trails of Cold Steel. Das ist eine JRPG-Reihe. Mhm. Und ich fand die eigentlich echt toll. Also das Spiel, ich habe den ersten Teil getestet, vorab bekommen. Und ich habe 40 Stunden ungefähr gespielt, was so für JRPGs gerade weil das erste Kapitel ist, was dahingehend sogar kein Scherz ist. Und ich fand das bis dahin sehr gut. Habe dann eine Review geschrieben, die ich erstmal vorab bei mir gelassen habe. Hab dann noch ein bisschen weiter gespielt und ich hab's dann den zuständigen Redakteur geschickt. Das war aber ein Wochenende, deswegen hat er es da nicht gelesen. Dann habe ich noch so am Wochenende ungefähr 30 weitere Stunden gespielt und das Spiel war, bevor ich diese 30 Wochenenden schon reingetan habe, auf einer 9 von 10. Dann habe ich weitergespielt und gesagt so, ey, lösch mal die Mail, ich habe eine neue überarbeitete Version geschickt und es war dann eine 4 von 10. Einfach weil ich dann gemerkt habe, so, dieses Spiel hat sich so unendlich gezogen und einfach so gesagt so, Adriano, warum spielst du überhaupt weiter? Leg einfach den Joystick, leg einfach den Controller weg, bitte, du bekommst hier nichts. Ich habe einfach irgendwann nur noch durch die Story geskippt und trotzdem alles mitbekommen, was halt zeigt, wie sehr sich dieses Spiel zieht und wie belanglos der Großteil dieses ist. Das Spiel, was über 100 Stunden geht, problemlos unter 20 Stunden hätte man kürzen können.
Ja, das ist oft ein Problem, dass Sachen ihren They overstay their welcome, wie der Amerikaner sagen würde. Man kann, also ganz oft fehlt in der Branche ein kluger Producer, der sagt, was zu streichen ist und was zu kürzen ist und welche Features vielleicht es gar nicht braucht. Das würde viele, viele Spiele retten. Also tatsächlich, ich habe jetzt ein bisschen überlegen müssen und allzu viele Sachen sind mir nicht eingefallen. Worauf ich oft zurückkomme ist, ich war bodenlos enttäuscht von The Force Unleashed 2. Das hatte ich damals getestet. Hatte den ersten Teil echt gut gefunden, bin ja auch Star Wars-Fan und viele Leute fanden den ersten Teil ja nur so mittel. Ich fand den schon ganz gut, hatte echt meinen Spaß damit und war, als ich das zum Test bekommen habe, ich hatte das irgendwie, glaube ich, 2 Wochen vor Release bekommen, mir eigentlich vorgenommen, so, ich kriege das jetzt am Freitagabend, dann spiele ich das Freitag, Samstag, Sonntag und dann fange ich Montag an zu schreiben. Und dann hatte ich es am Freitagabend nach irgendwie 4 Stunden durch. Und dachte mir so, hä, wo ist denn der Rest von dem Spiel? Und hier sind doch irgendwie, da war doch in Fernsehwerbespots noch irgendwie ganz andere Level und Welten und Planeten zu sehen. Und diese ganze Geschichte ist so irgendwie völlig belanglos. Und was ist denn hier passiert? Also irgendwie so, als hätte ich, wer sich noch erinnern kann, als hätte ich nur die Shareware-Version irgendwie davon bekommen und nicht das ganze Ding. Nee, aber das war das ganze Ding. Und ich habe dann tatsächlich auch noch, weil ich ja schon den Anspruch hatte, dann den Leser auch entsprechend zu informieren, diese Story endet so komisch abrupt. Ich glaube, sie setzt sogar noch auf einen Cliffhanger oder irgendwie so, wenn ich mich recht entsinne. Die endete so abrupt, dass ich mir nicht sicher war, ob man die noch irgendwie so eine Art Epilog freischalten kann, wenn man zum Beispiel alle von diesen Challenge-Missionen macht. Dann habe ich alle diese Challenges, die es gibt, auf die höchste Medaillenstufe, glaube ich, was Gold oder Platin oder so gemacht. Und dann kriegst du am Ende noch eine so eine Texttafel, die auch nichts erklärt. Also bodenlose Enttäuschung habe ich mir nicht erklären können und ist mir so ein bisschen bis heute in Erinnerung geblieben.
Und es kam jetzt nicht irgendwie dann irgendwie der Plot-Twist so, du hast nur eine Preview-Version bekommen und das fertige Spiel hatte dann 10 Stunden.
Nee, leider nicht. Ich hatte dann noch die Hoffnung, weil das ist ein Multiplattform-Release gewesen, es gab dann noch mal eine, ich glaube, Wii-Version war es damals. Das hast du ja oft bei Multiplattform-Titeln, gerade wenn das so ein Generationssprung ist, dass die vermeintlich schwächere Version noch eine ist, die inhaltlich ausgefeilter ist, weil vielleicht das Team Probleme mit der neuen Technik hatte, aber auch die Wii-Version, da war halt genau das Gleiche drin, inhaltlich. Also war halt leider nicht so. Sad. Aber jetzt ist Lucasfilm Games ja wieder da, jetzt kann alles wieder gut werden.
Und gleich das erste Spiel, was angekündigt wurde, Indiana Jones.
Ja, Wahnsinn. Also hat mich gestern total weggeblasen, habe ich, meine, wir wissen ja Sachen. Also ich weiß eine Menge Sachen, die ich euch nicht sagen darf, aber davon hatte ich nicht mal den Hauch einer Ahnung. Und das sind immer noch die besten Überraschungen.
Jetzt einfach gefragt, was wünscht ihr dann von dem Indie-Spiel? Soll es wirklich einfach ein modernes Point-and-Click-Adventure werden oder dann mehr so in Richtung Uncharted, Tomb Raider?
Das wird, ich glaube, es muss irgendwie in eine Uncharted-Richtung gehen. Also ein sehr filmisches Actionspiel, weil ich glaube, diese Lizenz ist zu teuer, dass man die für, ich sag mal, ein Adventure verbummelt. Weil Adventure sind halt einfach heutzutage nicht mehr das Genre, was es zum Beispiel zu Zeiten von Indiana Jones 4 gewesen ist. Es ist halt doch zu einer Randerscheinung geworden. Und auch die Telltale-Adventures, die ja nochmal so eine Renaissance des Genres irgendwie eingeläutet haben, ist ja auch schon wieder vorbei. Also nach Telltale-Adventures kreiert ja auch kaum mehr jemand. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das in irgendeiner Weise ein cineastisches Actionspiel wird. Ob das eine Open-World-Geschichte oder so ein Uncharted-artiges, coole Levels aneinandergereiht Ding wird, weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin mir bei Machine Games sicher, dass das großartig wird, weil bisher alles, was die abgeliefert haben, pures Gold und auch das Wolfenstein, was sie ja quasi dann mit Arkane zusammen gemacht haben, das Youngblood, fand ich auch noch gut.
Deswegen, ich dachte mir auch so, Machine Gun Games oder Machine Games, ich bin mir jetzt wegen dem Namen nicht sicher, tut mir leid. Ja, die haben, wie gesagt, das Wolfenstein-Reboot gemacht und ich hätte die jetzt nicht unbedingt als die Entwickler gesehen, die sehr ausgeklügelte Point-and-Click-Rätsel gemacht hätten. Deswegen dachte ich mir irgendwie schon, das geht in Richtung Action-Adventure.
Das Lustige ist, ich habe mich mit einem Kollegen neulich mal drüber unterhalten, wie geil es wäre, wenn Machine Games ein neues Jedi Knight macht. Also einen Star Wars First-Person-Shooter kombiniert mit eben so Lichtschwertgekämpfe. Und dann dachten wir, das wird nie passieren, weil die Lizenz ist da und das ist Bethesda und keine Chance. Und jetzt irgendwie ein Jahr später oder so ist das tatsächlich in greifbarer Nähe.
Und tada, vor kurzem wurde angekündigt, vor wirklich nicht mal einen Tag zum Aufnahmezeitpunkt, Ubisoft Massive, also die Crew und Division, nein, doch, ist doch Division-Macher, Ubisoft Massive, Division, machen ja ein Open-World-Star-Wars-Game.
Irre. Ich hatte jetzt tatsächlich mit The Division nicht so gute Erinnerungen. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass das was anderes hätte sein können. Ich bin kein großer Fan von diesem sehr übertriebenen Geloote die ganze Zeit. Also diese ganze Art Looter-Shooter ist nicht so mein Genre. Ich hätte gedacht, dass das insgesamt sehr viel narrativer ist, das Spiel. War es aber halt dann nicht. Ich hoffe, dass sie für das Star-Wars-Spiel mehr in so eine narrative Richtung gehen und nicht so sehr in so eine Sammel die nächstbeste lineare Mütze ein, wie das bei The Division halt war. Aber die können auf jeden Fall was. Die haben die Snowdrop-Engine, die sie inzwischen auch echt gut unter Kontrolle haben. Also das kann was werden. Und in dem Fall belebt Konkurrenz auf jeden Fall das Geschäft. Da muss sich halt EA jetzt anstrengen, dass das nächste Fallen Order auch wieder was Gutes wird, weil sie nicht mehr eben allein auf der Lizenz sitzen.
Ich glaube, diejenigen, die den ersten Trailer mit Baby Yoda droppen, haben automatisch schon den Pre-Order-Krieg gewonnen. Das ist wirklich so. Also, ich liebe die Baby-Yoda-Memes, bin ich ehrlich. Und obwohl ich jetzt mich nicht als den größten Star-Wars-Fan bezeichnen würde, ich habe trotzdem Mandalorian aufgrund von Baby-Yoda geschaut. Und ich fand sogar richtig gut die Serie.
Das ist aber tatsächlich, ja, ich fand die auch großartig. Ich fand die zweite Staffel mitunter das Beste, was Star Wars in den letzten 10 Jahren passiert ist. Und ich glaube, dieses ganze Baby-Yoda-Ding hat diese Serie einem deutlich breiteren Publikum geöffnet. Also eben auch Leuten, die keine Hardcore-Star-Wars-Fans sind, sondern die das halt gucken, weil sie dieses Viech halt süß finden und daneben bei merken, oh, das ist ja auch eine coole Western-Abenteuer-Serie da mit dran. Vielleicht ist das ja doch nicht nur so Kinderkram, dieses Star-Wars-Zeug, und kann man sich nicht beschweren, ist alles gut.
Und Mandalorian war ja für das Star-Wars-Franchise sozusagen ein Neuanfang. Und damit kommen wir tatsächlich zu unserem ersten Thema, das wir uns ausgesucht haben, und zwar Neuanfänge. Und das kommt nicht von irgendwoher, und zwar, weil Michael, du ziehst demnächst nach Niederlande, in die Niederlande.
Ich bin schon in die Niederlande gezogen. Wir sprechen gerade schon über Ländergrenzen hinweg. Wow. Ich bin schon
dieses
da.
Dieses Internets und dessen breitbandlose Technologie.
Crazy.
Nein, jetzt, weil das ist ja ein riesiger Schritt und auch ein Neuanfang natürlich. Und jetzt einfach so gefragt, weil wie kam es dazu, dass du dich dann so entschieden hast, okay, ich ziehe jetzt in die Niederlande?
Boah, das hatte eine ganze Reihe von Faktoren. Also in erster Linie hatte ich immer schon so ein bisschen den Gedanken, ich werde irgendwann aus Deutschland mal wegziehen.
Also welche Länder standen dann so auf deiner Liste? Also wenn du noch geträumt hast.
Tatsächlich als Kind hatte ich, also inzwischen hat sich mein Bild von den Vereinigten Staaten von Amerika ganz schön geändert. Für mich als Kind waren die Vereinigten Staaten von Amerika das Nonplusultra. Und ich wusste irgendwie, ich werde da hingehen. nach Hollywood oder so, keine Ahnung. Aber weißt du, da waren halt einfach, das war so eine glitzernde Traumwelt, in der alles möglich schien. Und die besten und klügsten Köpfe würden natürlich dahin gehen.
Viel Spaß, wenn du nach Hollywood gegangen bist. Weil ich kenne ein paar, die halt wirklich in der Hollywood-Filmbranche tätig sind. Und die meinen, das ist eigentlich komplett normal, wenn Leute nach L.A. ziehen, dass sie so die ersten paar Monate oder sogar das erste Jahr in ihrem Auto leben. So, das ist einfach da ganz normal eigentlich.
Ja, also nachdem ich dann tatsächlich die USA auch mehrmals selbst besucht habe, klar gibt es da sehr schöne Ecken, es gibt auch nette Leute, aber insgesamt hat es dann schon, es war so ein Reality-Check. Man hat dann schon gemerkt, okay, das ist halt nicht nur Traumfabrik, sondern es gibt natürlich auch seine Schattenseiten. Hat dann am Ende den Traum für mich auch beendet, also ich wollte dann auch nicht mehr in die USA. Trotzdem war dieses Reisen und sich fremde Länder anschauen und andere Kulturen und so kennenlernen und da auch mal leben, das war die ganze Zeit eigentlich für mich ein Thema. Es war nie so, dass ich mir gesagt habe, ich will mit 35 auf jeden Fall schon ausgewandert sein oder ich mache mir da irgendwie jetzt einen Tag X fest. Aber tatsächlich, als ich meine jetzt Frau, damals aus meiner Freundin kennengelernt habe, sind wir eben noch mal mehr durch die Welt gereist und haben uns das angeschaut. Und das hat auf jeden Fall das am Leben gehalten, dass dieses Fernweh irgendwie so besteht. Und tatsächlich ist es dieser Ort oder die Stadt, wo wir jetzt sind, Den Haag in den Niederlanden, haben wir durch Zufall mehr oder weniger kennengelernt. Wir waren nämlich ein sehr schönes, verlängertes Wochenende mal in Amsterdam. Und das hat uns wahnsinnig gut gefallen. Es hat ein bisschen sehr touristisch. Also da war noch nicht so diese Idee geboren, dorthin zu ziehen. Dann sind wir ein paar Monate später nach Rotterdam gegangen.
Wegen Amsterdam hätte ich eine Frage, weil die meisten Leute denken immer so an diese eine bestimmte Sache, die man in Coffeeshops kaufen kann. Aber ich habe eine andere Frage und zwar, weil mir wird tatsächlich von Leuten, denen ich auch wirklich sehr vertraue, wenn es um sowas geht, gesagt immer, Amsterdam ist eine echt schöne Stadt. Einfach so. Also vor allem die Altstadt.
Es ist eine traumhaft schöne Stadt. Also es ist wirklich, ihr macht euch ja keine Vorstellung. Amsterdam kämpft seit Jahren sehr erbittert gegen dieses Image, dass sie halt so ein Drogenumschlagplatz sind. Ich meine, klar, du kannst dir dann Coffeeshops halt auch als Tourist noch quasi deine Tüte kaufen, aber das wollen sie nicht. Sie wollen das Amsterdam ja auch so als Kulturstadt. Und muss man halt auch einfach sagen, es ist eine wunderschöne Stadt mit den Grachten, mit den ganzen Häuserfronten, alles halt original erhalten. Klar, es gibt auch dieses ganze Rotlichtviertel, aber das jetzt mal außen vor. Es ist einfach auch eine wunderschöne Stadt. Und das hat uns damals halt schon großartig gefallen. Dann sind wir mit den gleichen Ansprüchen nach Rotterdam. Und Rotterdam ist halt leider, wie ich finde, jetzt nicht so toll, wo auch Deutschland nicht ganz unschuldig dran ist, weil natürlich deren Innenstadt im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden ist, sowohl von den Deutschen als auch den Alliierten. Also da ist nicht viel Innenstadt übrig geblieben, weshalb wir, als wir nach Rotterdam gefahren sind, ab Tag 3 gemerkt haben, wir haben 5 Tage gebucht, hier ist nicht genug zum Angucken für 5 Tage. Was machen wir denn jetzt? Ja, lass mal ans Meer fahren. Hier ist dieses Den Haag, lass mal das angucken.
Wie war der Dialog, als ihr dann irgendwie gemerkt habt, okay, Rotterdam ist ziemlich langweilig, lass uns weggehen?
Ich glaube, wir mussten gar nicht so viel sagen. Ich glaube, da haben ein paar Blicke gereicht, weil tatsächlich ist halt die Innenstadt ist halt einfach sehr austauschbar, weil sie halt einfach, weißt du, so Ketten wie H&M und Foot Locker, also halt einfach wie eine Innenstadt überall aussieht und das halt einfach so Einkaufskomplexe nebeneinander gestellt. Also halt nichts, was irgendwie jetzt besonders romantisch oder interessant zum Anschauen ist. Und dann sind wir eben nach Den Haag gefahren, weil wir gesehen haben, da gibt es so ein Pier. Also einen Pier mit einem Riesenrad dran und da gibt es dann eben auch Restaurants und haben uns das angeschaut und Jasmin, also meine Frau, hat sich damals quasi instant in Den Haag verliebt. Und danach sind wir noch mehrmals, um da Urlaub zu machen, hingefahren. Ja, und dann kam halt dieses Corona-Jahr. Und so ein bisschen diese Grundidee, vielleicht ziehen wir da irgendwann mal hin, die bestand schon. Für mich war aber immer das Problem, ich war an München gekoppelt mit meinem Job, weil die Redaktion der GameStar sitzt in München. Für GameTube, für unsere Let's Plays nehmen wir auch immer zusammen irgendwie auf. Das ist auch alles in München und Umkreis. Ich kann hier eigentlich nicht so richtig weggehen. Aber tatsächlich im letzten Jahr durch Corona habe ich komplett von zu Hause gearbeitet. Also dann war ich so gut wie nie in den Studios, nie in der Redaktion. Und auch Let's Plays mit den anderen Jungs haben wir halt einfach remote gemacht über irgendwelche Video-Call-Software und Remote-Play-Geschichten. Und das war schon so ein Augenöffner, dass eben, also vor allem was den Job angeht, dass ich aus meinem Home-Studio, meine ganze News-Sendung habe ich seit einem Jahr aus dem Home-Studio produziert. Also da auch ohne irgendwie jetzt Hilfe, was die Kameraarbeit und sowas angeht. Klar, ich habe liebe Kollegen, die den Schnitt dankenswerterweise übernehmen, aber die ganze Aufnahme, das Scripting, das Material raussuchen, das passiert alles zu Hause. Und ab dem Zeitpunkt war mir halt klar, hey, solange ich einen Computer und Internet habe, kann ich überall auf der Welt arbeiten. Warum nicht da arbeiten, wo andere Urlaub machen? Also das war quasi so der romantische Part dieser ganzen Geschichte. Und dann gibt es natürlich halt einfach einen Immobilienmarkt, eine Immobilienmarktsicht auf das ganze Ding. Wir haben hier jetzt ein Haus gekauft, was wir jetzt die nächsten Jahre halt abzahlen werden, aber ein vergleichbares Haus in München, no way. Die Immobilienpreise sind halt einfach sowas von lächerlich da gewesen. Und wenn man halt jetzt auch mal so auf Altersvorsorge überlegt, das wäre in München nur sehr, sehr, sehr weit draußen irgendwie möglich gewesen. Und das ist einfach nicht meins oder nicht unsers. Also Jasmin hätte das auch nicht gut gefunden, wenn wir quasi sehr aufs Dorf rausgezogen wären, weil ich brauche schon auch irgendwie so ein, man will ja irgendwie Teil des städtischen Lebens und des Kulturlebens auch irgendwie sein. Und deshalb war uns halt schon wichtig, dann auch in eine Stadt zu ziehen. Und hier haben wir halt eigentlich alles gefunden, was wir eigentlich schon immer wollten, plus ultraschnelles Internet.
Oh ja, das ist
wirklich. Ich habe hier Gigabit-Internet. Es ist so lächerlich. Ich könnte theoretisch jedes Mal, wenn ich mit einem Steam-Spiel fertig bin, das Spiel deinstallieren und wenn ich das nächste Mal zock, wieder runterladen, weil es so schnell geht.
Ja, das ist wirklich die Sache. 5G kann eigentlich nicht schnell genug kommen. Mir ist scheißegal, was es irgendwie macht. Das Ding könnte alles Mögliche mit meinem Körper verursachen. So, um jetzt meinen kleinen Seitenhieb in Richtung euch Verschwörungstheoretiker zu geben. Aber wenn ich noch einmal zu meinen Schwiegereltern aufs hessische Land gehen muss und sehe, dass ich maximal wenn überhaupt habe, wirklich, ich raste aus und werfe irgendwie mein Handy gegen eine Wand und rufe meinen jetzt hier nicht näher genannten Handyanbieter an und sage denen irgendwie, was soll die Scheiße? Deswegen, du hast mich gerade wirklich
Ja, das Schlimme ist, man gewöhnt sich aber auch zu schnell wieder dran. Weißt du, wenn ich jetzt wieder zurück müsste auf nur 100 Mbit, würde ich sagen, was soll die Scheiße? Ich war schon 10 Mal
schneller. Nee, aber weil du es ja gesagt hast, ihr habt euch ein Haus gekauft und das ist ja auch bei mir so ein Thema meiner Freundin in letzter Zeit viel. Also nicht Hauskauf, aber weil wir jetzt das Haus einrichtet, das ist ja ein Neuanfang, so genau. Und wie seid ihr eigentlich dann so bei der Einrichtung Vorgang? So, seid ihr mehr so pragmatisch Vorgang, so Hauptsache Bett, Tisch, Stuhl, alles? Oder habt ihr da auch wirklich so Ideen und euch Designs überlegt? Oder irgendwie vielleicht sogar Patterns oder Motive?
So teils, teils. Also wir sind jetzt an dem Punkt, dass das meiste, was wir hier an Umzugszeug, also an Umzugskartons hatten, ist aufgebaut, was wir so an ersten, ich sag mal, Deko-Maßnahmen wie Wände streichen oder wie man so Bilder irgendwie aufhängt, das haben wir das meiste erledigt. Es gibt aber durchaus Pläne für weiterreichende Veränderungen an dem Haus, aber das ist ja jetzt auch nichts, was wir in den nächsten 2 Wochen fertig machen müssen und danach reden wir die nächsten 100 Jahre nicht mehr davon, sondern das ist ja jetzt quasi ein Langzeitprojekt.
Was sind so Sachen, und, die du unbedingt dann jetzt in dem Haus haben willst? So, jetzt darf Michael mal Kind sein und durch Ikea nicht auf diese Preisschilder schauen und einfach mitnehmen, was er will.
Also ich sitze ja jetzt hier gerade, also wir sehen uns jetzt auch gerade nicht, liebe Zuhörer, sondern ich mache das jetzt lautmalerisch einfach.
Ich sitze hier uns gerade mit deinen
in dem Arbeitszimmer, meiner Träume. Also ich habe mir hier wirklich, ich finde den besten Raum im Haus ausgesucht. Also ich habe 3,50 Meter hohe Decken. Das ist ein Altbauhaus, 100 Jahre alt. Riesengroße Fensterfront. Dieser Raum ist verhältnismäßig sehr groß. Ich habe in diesem Raum quasi eine kleine Nische mit, wo mein Greenscreen-Setup drin steht. Ich habe einen großen Schreibtisch, der von Monitoren überquillt, was Streaming-Setup angeht. Ich habe hier eine Riesenfront mit Regalen und Schränken, wo dann eben diesen von hinten beleuchtet, wo dann eben meine ganzen so Fan-Art und Merchandise und Devotionalien drin stehen. Ein riesen Comic-Regal. Ich habe, wie gesagt, einen von der Arbeit.
Wo du es ja gerade ansprichst, können wir einfach so mittendrin mal sagen: So, was ist deine Lieblings-Comic-Reihe?
Schwankt. Also, ich lese natürlich unheimlich viel Batman. Würde aber nicht sagen, dass alles Gold ist. Ich glaube, also wenn du mich jetzt auf einen Batman-Comic festnageln würdest, würde ich sagen The Long Halloween.
Warte, wie hieß nochmal dieser, weil ich habe mal einen Comic gelesen, wo Batman aus Versehen jemanden umbringt und dann irgendwie anfängt, alle als Zombies zu sehen. So, und ich glaube, Moon Knight hilft ihm dann. Kannst du dich daran noch erinnern, welches das war? Weil es könnte vielleicht sogar Long Halloween gewesen sein, ich bin mir nicht sicher.
Nee, also Long Halloween ist das nicht. Long Halloween ist das mit dem Calendar Man und das ist halt so ein Murder Mystery in erster Linie. Das, was du jetzt angesprochen hast, weiß ich, glaube ich, gerade gar nicht. Also Batman lese ich halt gern. Ich habe lange Zeit gerne Walking Dead gelesen, aber inzwischen nicht mehr. Fand ich auch, dass sich ein bisschen ausgelutscht ist. Fables habe ich viel gelesen, lese ich jetzt aber auch nicht mehr so
viel. Das ist ja die Reihe, auf denen The Wolf Among Us basiert, oder?
Genau, genau. Die moderne Interpretation, also was wäre mit Märchengestalten passiert, wenn die quasi in unserer Welt noch leben würden und darum geht es eben in Fables. Ich bin halt eher der DC-Freund. Ich habe nicht so viel Marvel, obwohl ich Marvel-Sachen auch ganz gut finde, aber ich habe die halt selten gekauft oder gelesen.
Ich bin ja auch, seitdem ich hier die Folge mit Uke Bosse hatte und wir das Thema Comics hatten, habe ich mit Seven Soldiers of Victory und Sandman angefangen, die Comics lesen, also online. Und ich finde die wirklich super. Also ich war da nicht so der große Comic-Fan, aber ich hätte es irgendwie, das hat wirklich einen Funken bei mir einfach ausgelöst.
Ja, tatsächlich, ich habe mittendrin jetzt mal aufgehört, Hefte noch zu kaufen. Also eine Zeit lang habe ich dann nochmal so diese richtig großen Sammelbände auch gekauft. Also für mich war Comics, die sind immer schon was Haptisches. Also ich habe so gut wie keine digitalen Comics. Ich kann mir es auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, da jetzt wieder drauf umzusteigen. Also ich finde dann meistens die Geschichten eigentlich nicht gut genug, um nur der Geschichten wegen jetzt ein digitales Comic zu kaufen. Für mich gehört auch so ein bisschen dieses, die schön auf hochwertigem Papier, die Artworks zu haben und einfach dieses Gesamtwerk, wie das gebunden halt aussieht, sich auch ins Regal stellen zu können. Genug Platz habe ich jetzt theoretisch, um mir noch mehr reinzustellen, aber gerade eben ist da so ein bisschen eine Flaute.
Ich kann das verstehen, ich jetzt auch gerne, weil das war vor kurzem, ich habe so zu Anfängen von Corona-Zeiten, habe ich dann angefangen, den Anime zu JoJo's Bizarre Adventure zu sehen und fand den so geil, dass ich in diese Spirale gekommen bin. Und als ich dann am Ende des Animes war, weil das waren so 5 Parts, kannst du dir vorstellen, wie Staffeln, die immer eine andere Geschichte erzählen. Und dann war so, okay, ich könnte jetzt irgendwie noch 1-2 Jahre auf den nächsten Teil warten, aber die nächsten 3 Parts sind halt schon auf Manga draußen. Und da habe ich dann online angefangen, die nachzulesen. Und ich habe davor seit Ewigkeiten einfach keinen Manga mehr gelesen. Ich glaube, der letzte war so Mitte der 2000, als ich noch regelmäßig in der Bibliothek gegangen bin, mir die One Piece Mangas ausgeliehen habe. Aber dann will ich nochmal zurück zum Thema Haus kommen, bevor wir uns bei Comics irgendwie da verlieren. Das ist eine wichtige Frage, die mich persönlich immer so einfach reizt. Und zwar, weil du gesagt hast, Altbau. Aus was für Material bestehen die Wände? Weil dazu habe ich eine kleine Story zu erzählen.
Also nachdem wir jetzt hier einen Haufen Sachen bohren und aufhängen mussten, kann ich dir sagen, es ist feinster Reiskeks. Nämlich dieses Haus, es fällt halt, es bröckelt auseinander.
Deswegen war
es
so billig.
Fast alles für fast alles Spezialdübel. Nee, tatsächlich ist es halt einfach, weil das Haus so alt ist. Immer an der Stelle, wo ich jetzt gerade einen festen Halt brauche, zum Beispiel, um im Wohnzimmer unten einen Beamer aufzuhängen, kannst du dir sicher sein, dass es halt irgendwie so eine komische Holz-Zwischendeckenplatte ist oder sowas oder es nicht genug hebt. Ich hatte auch schon ein Regal hier aufgehängt im Zimmer, was mir dann direkt entgegenkam. Also die Wände sind leider alle sehr bröselig, aber das hat man wohl so.
Genau, deswegen wollte ich es ansprechen, dieses Bröselige. Und zwar, meine Freundin ist auch vor kurzem in der WG umgezogen, also im Sinne von einem Zimmer ins andere. Und sie hatte schon lange Arbeitstage, deswegen habe ich versucht, viel zu übernehmen. Also ich, der handwerklich so unbegabt ist, dass er für einen IKEA-Sessel mit original 6 Stück, also 6 Bauteile, 2,5 Stunden gebraucht hat, um ihn zusammenzufügen, habe ich alles übernommen.
Aber ich darf nicht lachen, ich bin auch so ein Handwerksdepp.
Alles gut, wenn Leute nicht lachen sollten, hätte ich es auch nicht erzählt, deswegen. Und ich habe halt die Arbeit übernommen, weil so, meine Freunde sagen mal, sie ist emotional sehr labil, Es reicht schon, und das ist kein Scherz, ein Wasserfleck auf dem Teppich aus, also ganz normales Leitungswasser, dass sie einen Nervenzusammenbruch bekommt. Deswegen habe ich mir gedacht, solche Sachen wie Bohren übernehme lieber ich, weil ich habe Angst, dass sie jetzt gleich anfängt, dann, dass sie schlecht geht. Und als ich dann ein Regal anbringen wollte und gemerkt habe, okay, einer der Dübel sitzt gut, bohre ich den zweiten rein, fängt er an, sich langsam zu bewegen, so nach unten, habe ich den einfach rausgezogen, weil ich das so mit dieser Füllmasse machen wollte. Und das beim Rausziehen ungefähr so alles zerbröselt, dass ich jetzt, kein Scherz, bis zu meinem Unterarm meinen Arm da reinstecken konnte. Das ist kein Scherz, weil wir festgestellt haben einfach, das ist die Außenwand des Hauses und das ist ein Altbau, der aus Sandstein besteht. Also, wo ich mir dachte, okay, wofür haben wir einen Bohrer? Ich kann es mit einem Löffel machen. Seitdem liegt die...
Ja, aber tatsächlich, was du eben gesagt hast, dieser Trick mit erst bohren, dann in Dübel rein, dann alles mit Moltofil auffüllen und dann gleich die Schraube rein und dann trocknen lassen. Das ist das Einzige, mit dem man dann die Sachen auch richtig hinkriegt.
Ich habe von Damasianer nur gelernt, mit Duct Tape kann man alles richten.
Richtig, das ist aber auch, stimmt, ja. Ich habe von meinen Boxenständer, die da gehören normalerweise unten noch so Aufsätze drauf, die sind beim Umzug verloren gegangen. Ja, jetzt muss es halt Klebeband durch.
Okay, aber weil wir auch über das Thema Neuanfänge sprechen wollen und wir beide eben sehr viel Spiele spielen, jetzt einfach so gefragt, weil wie ist eigentlich so dein Verhalten, wenn du neue Spiele anfängst? Also hast du da so gewisse Patterns drin? Weil ich kann zum Beispiel bei mir sagen, wenn ich ein Spiel spiele, das Erste, was ich machen muss, ist wirklich speichern. Ich spiele bis dahin, wo ich zum ersten Mal speichern kann. Und wenn mich bis dahin die Story nicht gepackt hat, mache ich erstmal aus. So, das ist immer so mein Save Point. So, wie ist bei dir eigentlich so gewisse Patterns, das Verhalten oder die Mut einfach, wenn du einfach ein neues Spiel anfängst?
Also ich muss gerade überlegen, ob ich so wirklich so Rituale habe wie du. Ich glaube nämlich nicht. Oder ist mir noch nie aufgefallen. Also was mich zum Beispiel bei Spielen irre nervt, ist, wenn du die startest und die fangen nicht mit dem Hauptmenü an, sondern die fangen an mit irgendeiner Art von Prolog. Und dann kannst du aber nicht ins Optionsmenü.
Kann ich verstehen.
Also du musst dann quasi den ganzen Prolog durchspielen mit die Sprache ist falsch, irgendwas an der Grafik ist falsch, der Untertitel ist irgendwie falsch. Ja. Das macht mich schon so, es regt mich schon so auf, dass ich jetzt quasi, ich werde mit diesem Prolog nochmal anschauen dürfen, weil mich jetzt alles so nervt. Also das ist schon das Allerschlimmste und das nervt noch am allermeisten, wenn man dieses Spiel nicht nur für sich spielt, sondern es irgendwie streamen oder aufnehmen soll. Weil dann musst du das auf jeden Fall ja nochmal alles umstellen, nochmal sauber aufnehmen. Also das mag ich schon mal nicht. Ansonsten ich habe da noch nie, glaube ich, so richtig ausführlich mit jemandem drüber gesprochen, aber ich liebe es in Spielen, wenn ich nicht einschätzen kann, wie groß es ist.
Also dann jetzt so, was war eigentlich das letzte Spiel, was sich von der Größe, egal ob groß oder klein, dich einfach überrascht hat?
Von der Größe her? Also, das ist gar nicht so schlecht.
Dankeschön.
Ich habe auf der Switch das letzte Fire Emblem gespielt, Three Houses. Gespielt. Und nach irgendwie 40 Stunden, die Handlung wird immer dramatischer und spannender und es ist hier gerade eine Lampe umgefallen, Entschuldigung. Sehr dramatisch. Dann denke ich mir, okay, jetzt ist das Spiel zu Ende. Dann gibt es einen Zeitsprung. Dann geht das Spiel weiter, denke mir, okay, jetzt kommt irgendwie so ein Epilog und dann war es das. Dann habe ich mal geguckt in so einen Guide, wie weit ich bin. Ich habe den Prolog des Spiels abgeschlossen. Ich dachte, das ist aus.
Das will ich mal kurz sagen, weil ich habe ja auch Fire Emblem 2019 gespielt. Und ich fand es immer so ganz witzig im Storytelling, dass es zufällig die Ereignisse immer am Ende des Monats stattfinden. Sodass einfach dieser Schulalltag einfach beigehalten wird. So, da ist eine Armee, die sich auf uns bewegen wird. Die erreicht erst in 28 Tagen.
Erst nochmal schön hier mit allen Leuten reden, alle Geschenke verteilen, schön in den Unterricht gehen, die Noten hochtreiben und dann wird gekämpft. Da,
wirklich einfach so, jetzt bleiben wir einfach mal in der Sinnhaftigkeit des Spiels Fire Emblem Three Houses. Zum einen, wie verantwortungslos sind einfach diese Schüler, dass die alle ihre Sachen verlieren und du die über den ganzen Campus, über dieses ganze Kloster findest, ich wollte schon Campus sagen. Zum anderen, was ist das für ein creepy Lehrer, der sie zu Tee-Dates einlädt und wenn er die richtigen Antworten gefunden hat, sie einfach voyeuristisch bestaunt als Belohnung.
Ja, also ich finde, egal welchen Avatar man da nimmt, der sieht immer, ja, das sieht immer creepy aus und das sieht immer irgendwie falsch aus, was die da machen. Aber naja, andere Kultur.
Aber weil wir ja noch eine Sache ansprechen wollten, und zwar die du im Vorgespräch erwähnt hast, damit ich eine Überleitung dazu finde, und zwar, wie du dazu stehst, wie viele Spiele du gleichzeitig anfangen kannst, beziehungsweise wie du ein neues Spiel anfängst, weil du dazu etwas gesagt hast. Könntest du unseren ZuhörerInnen auch etwas dazu einweihen?
Ja, also im Vorgespräch haben wir uns darüber unterhalten, dass ich habe es ja vorhin auch schon mal angeschnitten, ich bin jemand, der eigentlich viele Spiele spielt und nicht so oft bei einem Spiel bleibt, was ich dann für tausende Stunden irgendwie spiele. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben irgendwas vierstellig gespielt.
Ich muss mal schauen. Trotzdem, ich glaube, bei mir ist das einzige Spiel, was halbwegs in die Richtung kommt, oder zwei Spiele, zum einen Final Fantasy X, weil das eins meiner Lieblingsspiele ist und ich spiele es in jeder neuen Version. Also ich habe es erst 2019 auf der Switch wieder gespielt. Ja, das war 2009. Mhm. Und Final Fantasy 15, weil es spiele ich gefühlt so einmal im Jahr, mache ich ein New Game da drin. Ich bin schon bei New Game 5-mal plus.
Oh Gott, ja. Nee, aber tatsächlich, also ich habe noch nie was, also was, es gibt Leute, die spielen quasi nur LOL oder nur Dota oder nur Warzone oder also halt Sachen, die man halt einfach ewig weiterspielen kann, das bin ich gar nicht. Also in der Regel mag ich halt knappe Story-Spiele, schon auch RPGs und auch gerne auch mal so Open-World-Monster, aber schon Sachen, die einen Anfang und ein Ende haben. Und trotzdem fällt es mir immer mega schwer, wenn ich mit einem Spiel fertig bin, jetzt ein neues anzufangen. Also teilweise, ich weiß, ich habe heute Abend 3 Stunden Freizeit. Ich könnte ein neues Spiel anfangen. Ja, aber da muss man sich ja jetzt an eine neue Steuerung gewöhnen und die Figuren sind alle irgendwie anders. Kann ich nicht einfach irgendwie 3 Stunden dumm auf Twitter rumswipen oder irgendwie in Netflix irgendwelche Serien mir anschauen, wo ich nicht selber irgendwie handeln muss. Und dann denke ich mir hinterher immer, was für eine Verschwendung von Zeit. Ich hätte jetzt schon irgendwas Cooles, Kleines spielen können, aber diese Überwindung oder was ich halt dann auch habe, ich spiele ein Assassin's Creed Odyssey. Habt ihr eure Hausaufgaben übrigens schon gemacht, liebe ZuhörerInnen?
Was er damit meint ist, sein Kollege Dimitri Hallay war auch vor kurzem im Podcast zu Gast und da haben wir über die Zukunft der Open Worlds und das Älterwerden gesprochen und er hat als Hausaufgabe Assassin's Creed Origins aufgegeben und das meint er mit auch.
Origins, nicht Odyssey.
Same, okay. Same, but different.
Aber ist das, kommt auch selber raus, also das hatte ich auch, Odyssey komplett durchgespielt und anstatt dann wirklich was Neues anzufangen, dann in Odyssey noch so blöde Lager ausräumen und noch ein Fragezeichen auf der Map clearen, was halt nichts gebracht
Glaubst
hat.
Glaubst du einfach, so eine Pause würde dir mal so gut tun, als du das sagst, keine Ahnung, mal eine Woche oder vielleicht sogar einen Monat irgendwie mal ohne Spiele würde dir gut tun, dass du so wieder diesen Heißhunger, diese Leidenschaft auf Spiele bekommst, dass du sagst, okay, ich will jetzt was Neues anfangen.
Die habe ich ja nie verloren. Das habe ich ja nie verloren. Also tatsächlich, ich kenne viele Leute, die sagen, dass es ihnen so geht, dass sie Spiele so insgesamt, dass ihnen das nichts mehr gibt. Aber das ist es bei mir gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich kein Interesse daran habe, sondern es ist einfach nur dieses, aus der Comfortzone rauszugehen und jetzt was Neues anzufangen und das wieder neu zu lernen und dann wieder der Nobody zu sein und wieder von vorne anzufangen, obwohl es ja in den meisten Fällen echt keine große Überwindung ist. Es kostet mich immer Überwindung, obwohl ich jetzt seit über einem Jahrzehnt das mache, beruflich. Ist es halt immer noch so.
Merkwürdig. Ich verstehe es auch, weil bei mir ist auch so. Irgendwie, ich weiß, ich kann keine neuen Spiele am Abend zum Beispiel anfangen, weil ich weiß, okay, ich würde halt schon gerne mal ein bisschen da drin spielen. Und wenn ich halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, um 22:30 abends, dann weiß ich, okay, ich schaffe es vielleicht eine Stunde oder sowas zu spielen. Und ich will dann mir das auch wirklich einfach jetzt, das hört sich komisch an, aber ich sage das, antun. Also es ist ja auch ein Stück weit, wie du es gesagt hast, eine Überwindung einfach, dass ich jetzt ein neues Spiel anfange. Und da will ich das nicht nebenbei machen, weil wenn man auf dem falschen Fuß mit einem Spiel anfängt, dann könnte der Rest auch am Arsch sein. Das war zum Beispiel bei Ende 2017 habe ich mit Yakuza Zero angefangen. Und irgendwie, mir ging es halt da zu der Zeit einfach nicht gut. So, ich war halt ein bisschen sad, sagen wir mal. Und einfach sehr gestresst. Und habe es dann irgendwie, ich glaube, nach dem ersten Kapitel liegen lassen. Und habe es nach ein paar Monaten dann wieder angefangen. Und
kannst du das denn? Das kann ich nämlich zum Beispiel nur sehr, sehr schlecht. so Spiele über Wochen oder Monate liegen lassen und dann an der gleichen Stelle weiterspielen.
Kann ich nicht, das war aber auch so irgendwie gefühlt ein Spezialfall. So, weil, also das war wirklich ein Einzelfall. Sorry, ich muss nur kurz lachen, weil ich jetzt irgendwie so einen Polizeisprecherton bei mir drin hatte, um jetzt mal ein bisschen politisch zu werden. Und da habe ich dann einfach irgendwie so, ich glaube, im Februar nochmal angefangen, Februar 2018, habe mich so instant in das Spiel verliebt. Und zwar so sehr, dass ich innerhalb der letzten 3 Jahre 10 Yakuza-Spiele gespielt habe. Und bis auf...
Die Sinne war auch
die
geil.
Die sind auch wirklich geil. Oh, ich würde dich so gern einfach auf eine Extra-Folge einladen, wo wir über die Yakuza-Spiele spielen können, weil ich habe jetzt vor original einer Woche Yakuza 7 endlich beendet mit knapp über 80 Stunden.
Ich bin da gerade mittendrin und ich finde aber tatsächlich, dass das auch zwischendrin so seine Längen hat.
Ja,
Das ist das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist, weil ich finde tatsächlich das Kampfsystem dann doch nicht so gut, wie ich dachte, dass ich es finden würde.
Ich mag es, aber es ist halt das Blöde, die Charakterprogression ist halt so lahm einfach, dass ich mir denke, okay, es hat eine Handvoll Jobs, jetzt nicht so viele, aber im Spiel schaffe ich vielleicht 2 davon halbwegs gut auszubauen pro Charakter. Das ist halt das Problem einfach. Ja. Aber vielleicht können wir mal in einer weiteren Folge über Yakuza reden, weil da habe ich so viel Gesprächsstoff einfach drin. Mal so gefragt einfach, was ist dein Lieblingsteil?
Ja, Zero war schon richtig gut. Also, ich habe auch großen Spaß mit Teil 6 gehabt. Das ist halt natürlich dann auch noch mal, wie sagt man, cinematisch auf einem anderen Level. Also, da war die Inszenierung noch mal ein Stück besser.
Das war vor allem bei Teil 6, mir ist aufgefallen, es war immer grounded, fand ich. Also, es war wirklich dann eine emotionale Story. Ich glaube, bis auf 2 Mal gab es auch keine Explosion, was irgendwie witzig klingt. So, dafür sind wir irgendwie von so Marvel schon zu übersättigt worden mit Explosionen und anderen CGI-Effekten. Da war es wirklich so, nee, das ist jetzt die emotionale Geschichte von Kazuma Kido zu einem Ende geführt worden.
Und das ist aber auch das, was diese Spiele, warum diese Spielerei immer missverstanden wird, das ist aber auch ein bisschen die Schuld des Publishers und der Entwickler und aber auch der Spielepresse, weil die wenigsten Leute, wenn man denen sagt, spiel mal Yakuza, dann sagt man denen, weil das eine spannende, wendungsreiche, aber auch persönliche Mafia-Geschichte ist. Also eine Gangster-Geschichte. Und wie halt Gangster so Leben kaputt machen und was das für Folgen hat. Nee, worauf immer angespielt wird, ist, das hat lustige Minispiele und man kann in die Spielhalle gehen und dann zieht man eine Windel an und haut Leute mit so einem Knüppel. Ja, aber ihr verkennt völlig, was das Coole daran ist, nämlich, dass diese Story so geil ist von denen.
Weil ich glaube einfach, die Szene, die perfekt Yakuza an sich beschreibt, ist sogar aus Teil 6, als sie das Baby Haruto retten müssen, dann spielen die gefühlt mit diesem Baby einfach Football. Also die werfen es wirklich über Meter hinweg einfach zu sich, um sie von Angreifern abzuhören. Und wenn man dann sagt, by the way, das ist der Enkel von Kiryu, dessen Ziehtochter gerade im Koma ist, weil sie angefahren wurde und der versucht gerade einen Vater zu finden, fasst es perfekt zusammen. Absurdität, Emotion, Familie, Punkt. Mehr brauchst du nichts wissen. Es gibt einen geilen Charakter namens Majima, in dem wirst du dich verlieben, vertrau mir.
Ja.
Ich hoffe, wir können darüber irgendwann anders reden. Aber, weil dann können wir auch zum Thema Neuanfänge so ein letztes Wort sagen. Was ist aber dann so ein, ich würde mal sagen, nostalgisches Spiel, wo du sagst, das kannst du immer wieder neu anfangen?
Puh, da tue ich mich ja richtig schwer damit. Also was du jetzt eben gesagt hast, du spielst Final Fantasy X voll oft und Final Fantasy XV immer wieder. Ich habe so ein bisschen Angst vor sowas, Spiele, die ich damals super fand, nochmal zu spielen, weil ich mich ja so ein bisschen auch in dieser nostalgischen Verklärung gerne weiter befinden möchte. Also ich habe ein bisschen Angst davor, meine Darlings von damals noch mal rauszukramen, um dann zu merken, die waren aber eigentlich Mist. Michael, du Vollidiot. Was hast du denn da für Mist gespielt?
Kann ich verstehen.
Also lieber in den
Kann ich verstehen, weil ich bin tatsächlich mit einem NES aufgewachsen. Jetzt kommt der Plot-Twist, das war Anfang der 2000er. Und eines der Ja, also ich habe wirklich, meine erste Spielkonsole war ein gefakter NES, wo halt auf einem Modul 200 Spiele drauf waren. Und ich habe 3 Spiele sehr gerne gespielt, also klar, Super Mario, Contra und Excitebike. Und ich habe, ich glaube, vor 8 Jahren mal wieder irgendwie Excitebike auf dem NES ausgepackt, weil ich hatte es noch richtig toll in Erinnerung und super spaßig. Und dann habe ich es dann wieder gespielt und so gemerkt, so, ach du Scheiße. Wirklich, like, fuck. Ja. Das war das, was ich denken konnte.
Also, Tatsächlich, ich hab mal eine Zeit lang auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions ein eigenes Format gemacht, wo ich eben meine alten Lieblingsspiele von damals das erste Mal wieder spiele, weil ich es eben privat nie machen würde. Und habe aber da auch schon immer gemerkt, also dieses Streaming immer nur 2 Stunden. Und länger als diese 2 Stunden wollte ich die Sachen dann aber auch nie spielen. Also es war nie so, dass selbst wenn mir was gefallen hat, dass ich dann hinterher sage, okay, der Stream ist jetzt vorbei und jetzt spiele ich es aber noch mal komplett durch. Das kam bei mir nie. Also ich bin da gar nicht so veranlagt. Ich habe ganz viele Kollegen, die sagen, wie du jetzt auch, sie haben dieses eine Ding, was sie jedes Jahr wieder spielen. Ich habe das auch bei Filmen zum Beispiel gar nicht so sehr. Also ich gucke zum Beispiel, wenn es im Fernsehen kommt, jedes Jahr Stirb langsam. Aber es ist nicht so, dass ich so viele Rituale hätte.
Kurze Frage, oder ich würde mir, würdest du den ersten Stirb langsam als Weihnachtsfilm bezeichnen?
Ja, natürlich.
Ja. Es ist eine ewige Diskussion und jetzt haben wir einen weiteren Befürworter.
Ja, klar. Ja. ich habe zum Beispiel jetzt nicht so diesen, es gibt ja auch Traditionen, wie Leute gucken sich die ganze Herr-der-Ringe-Reihe mit Hobbit komplett über die Feiertage an und da gucken sich die jedes Jahr alle Star-Wars-Filme an. Nö. Ich habe das einmal gemacht, mir alle Star-Wars-Filme am Stück angeguckt. Das hat keinen Spaß gemacht. Das war halt am Ende einfach nur körperlich anstrengend und dann kommt man irgendwann in so einen Nörgelmodus rein und findet man eigentlich alles nur noch doof.
Ja, das war auch so. Mein älterer Bruder hat noch nie Star Wars gesehen, bevor Episode 7 erschienen ist und hat sich dann, bevor Episode 7 erschienen ist, alle 6 Star Wars Teile angeschaut, hat dafür meine PlayStation zweckentfremdet und als ich mal schlafen musste, bin ich aufgewacht und hab gesehen, wie er Episode 6 gesehen hat und ich habe Episode 6 so Anfang der 2000er zum letzten Mal gesehen. Ich wache auf und da ist eine Musical-Szene in Jabba the Hutt's Unterschlupf, wo ich mir denke, what the fuck hat George Lucas damit angestellt? Also wann kam der letzte Patch raus, dass die Szene da hinzugefügt wurde? Aber ja, zum Thema eben diese nostalgischen Spiele und nicht diese nostalgische Verklärtheit irgendwie zu verlieren, das ist interessant und zwar, das war auf der EGX 2019 gab es ein Panel, da war deine Kollegin Rhea Grimm, die Chefredakteurin der GamePro. Und da habe ich eine Frage gestellt, und zwar genau diese, ob es eben Spiele gibt, wo man selber sagt, die habe ich damals toll gefunden, aber die fasse ich nicht nochmal an, weil ich diese nostalgische Verklärtheit nicht verliere. Und sie meinte so, davor hat sie keine Angst. Sie spielt sehr oft die alten BioWare-Titel, also die Dragon Age-Spiele, und sie findet die bis heute noch so geil wie damals.
Boah, das ist aber eine Aussage, Ray.
Kannst du ja gerne
schreiben. Also ich hab neulich aus Spaß mal ich weiß gar nicht, was es war, genau um die Abwärtskompatibilität von der Xbox oder so auszuprobieren, Mass Effect 1 gespielt. Ein Spiel, was ich halt schon sehr vergöttert habe. Das geht gar nicht mehr.
Warum?
Also auch jetzt, wenn diese Mass Effect Trilogy rauskommt, ich weiß nicht, ob ich das noch mal spielen kann. Es ist halt so alt. Und klar, das sind coole Sprecher und die Story ist irgendwie cool und das hatte für seine Zeit echt coole Ideen. Aber das ist so clunky und ach, mit diesem Marco rumfahren und diese leeren Planeten, auf denen es nichts gibt. Und also selbst Mass Effect 2, was ich bis heute für das Beste der Reihe halte, würde ich, glaube ich, nie nochmal durchspielen. Geht einfach nicht mehr. So ein komplettes Remake würde ich mir gerne anschauen, einfach um zu gucken, wie modernisiert man das Gameplay. Aber einfach nur ein Remaster, so einfach nur Auflösung aufgedreht und irgendwie so ein bisschen nette Texturen drüber gebügelt. Nee, geht nicht.
Ich muss mich outen, ich habe leider noch nie Mass Effect gespielt, deswegen freue ich mich tatsächlich auf die Master Chief
Collection. Oh, aber das ist interessant, weil ich glaube, dann funktioniert das nämlich schon.
Ja, die Sache ist,
also wenn du das jetzt,
ich hatte niemals eine PS3 beziehungsweise eine eigene Xbox, ich durfte nur die von meinem Bruder benutzen und es hieß halt, ich darf nur drauf spielen, wenn er nicht da ist. Dementsprechend durfte ich halt nicht so viel spielen und ich weiß noch, warte, ich weiß nicht, wie sehr bist du in Fußball bewandert?
Gar nicht.
Weil ich weiß nicht, ich glaube, das war 2011 oder 12, war irgendein Champions-League-Finale in München. Und er hat irgendwie Tickets dafür bekommen, was für mich bedeutet, ich darf den ganzen Tag spielen.
Hattest und du jetzt erwartet, dass, wenn du mir das sagst, dass ich dir sagen kann, welche Mannschaften da
möglicherweise.
Ich kann dir sagen, die haben einen Ball benutzt und am Ende hat einer so einen Pokal oder so eine Schale bekommen.
Möglicherweise habe ich das erwartet. Auf jeden Fall, das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist, der ist den ganzen Tag weg, ich kann den ganzen Tag spielen. Und ich weiß nicht, ich habe da, ich glaube, 12 Stunden am Stück Final Fantasy 13 gespielt, was ich bis heute besser finde als die meisten Fans. So, und ich erinnere mich noch an diesen Tag genau, der irgendwann im Mai 2012 war, hoffentlich 2012, den ich immer noch so sehr liebe einfach. So, deshalb, ich habe nur eine Handvoll PS3-Spiele gespielt, leider. Deswegen freue ich mich tatsächlich über Ports und Remaster.
Also, ich habe zum Beispiel dadurch Beyond Good and Evil nachgeholt, was ich nicht als es rausgekommen ist, habe ich das nicht gespielt, sondern halt erst Jahre später mit diesem HD-Remake. Dafür ist das schon ganz gut, aber ich spiele auch so Remakes und Remaster. Die müssen schon ultra gut sein, wie zum Beispiel jetzt das Tony Hawk 1 und 2 Remaster habe ich noch mal gespielt. Aber das ist ja auch eher was eine schnelle Geschichte, die man halt in so 10 Stunden irgendwie durchgespielt hat. Aber so richtig lange Spiele noch mal komplett, das Remaster, wenn ich das Original schon kenne, ne. Weil du es übrigens gerade sagst mit jetzt Champions-League-Finale in München und so. Ich meine, jetzt wohne ich in einem anderen Land und komme aus München. Und wofür ist München bekannt? Für zwei Dinge. Münchner Oktoberfest und den FC Bayern. Beide Sachen, denen ich absolut nichts anfangen kann. Und dann versuchen die Leute immer so zu connecten mit, ja, genau, FC Bayern, ne, Stern des Südens. Ich so, finde ich super. Ja, aber Oktoberfest, ne, der Hammer. Ja. Ist so schade, dass es letztes Jahr nicht war.
Okay, weil wir haben für das erste Thema doch ein bisschen länger gebraucht, als wir gedacht haben. Aber so, damit wir für das Ende des ersten Themas einfach noch so einen Punkt finden. Wo du jetzt in den Niederlanden wohnst, hast du schon so angefangen, Niederländisch zu lernen? Oder so versuchst du Teil der niederländischen Kultur irgendwie bei euch zu etablieren?
Also wir haben auf jeden Fall mehr Klompen, das sind diese Holzschuhe, als ich glaube jeder andere niederländische Haushalt. Weil wir haben zur Hochzeit von unseren Bekannten, als die gehört haben, dass wir da hinziehen, dachte halt jeder, hey, wir sind die Einzigen, die denen Holzschuhe schenken. Lass das mal machen. Also ich habe echt viele Paare Holzschuhe.
Okay, ich versuche jetzt mal zu erraten. Ich würde sagen, 7 Holzschuhpaare.
Ja, tatsächlich.
7?
Ja, also 7 aus Holz und dann nochmal jetzt für Jasmin und für mich so Plüsch-Holzschuhe als Hausschuhe. No. Also, jede Menge Holzschuhe. Das heißt, das ist an Kultur schon mal hier. Und ja, ich will natürlich die Sprache lernen. Eigentlich war ein bisschen geplant, auch da in einen Sprachkurs zu gehen. Das ist jetzt halt gerade nicht, weil aus bekannten Gründen. Aber ich habe auf jeden Fall eine Niederländisch-Sprachlern-App. Das geht halt alles gerade noch ein bisschen langsam. Ich habe nicht so wirklich die Zeit gefunden, das zu machen. Ich glaube, man muss da auch richtig einen Sprachkurs machen, dass man sich zwingt, das zu tun. Ich glaube, wenn man sich da einfach den inneren Schweinehund walten lässt, dann lässt man das, glaube ich, zu sehr schleifen. Aber ich will auf jeden Fall, das ist einer meiner Vorsätze dieses Jahr, diese Sprache lernen und idealerweise nächstes Jahr halt die auch schon sprechen können, richtig. Ich meine, ein paar Brocken kann ich halt. Thank you well und tot ziens und als you blieft und so, aber das sind halt nur so ein paar Sachen und man kommt damit halt im Supermarkt durch und das muss man ja auch noch sagen, super internationale Stadt hier, weil natürlich 1000 Botschaften in der ganzen Stadt. Du kommst überall mit Englisch durch und hier kann jeder Englisch. Also wirklich vom kleinen Kind bis zur alten Oma, jeder spricht Englisch. Irre.
Ich finde das super. Also ich bin grundsätzlich für, unterstütze ich Menschen, wenn sie halt neue Sprache oder Kultur lernen wollen. Weil bei mir, ich bin halt, versuche mal so, ich nenne es immer Kultur fluid zu sein. Also zum Beispiel, ich benutze ganz normale hebräische Wörter in meinem Sprachgebrauch, obwohl ich nicht daherkomme. Oder ich begrüße und verabschiede mich von Menschen auf Swahili, so, weil ich es einfach ganz geil finde. Und ich denke mir halt so, die Welt ist so divers. Warum sich nur auf eine Kultur und Sprache festlegen und vor allem eingrenzen?
Also ist tatsächlich auch ein bisschen ein Grund, warum wir hierher gezogen sind. Weil es halt, es geht ja nicht nur um das Niederländische, sondern dieses Internationale. Also tatsächlich hier aus allen Herrenländern Menschen zu begegnen und zu sehen, wie da kulturell auch alles zusammenkommt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass hier die Menschen offener sind, also zumindest im direkten Vergleich zu München. Und das hat uns schon begeistert damals. Und ich meine, jetzt ist es halt schwer zu sagen, weil wir sitzen halt alle in unseren Häusern und es darf halt niemand wirklich große Veranstaltungen machen, man darf nirgends hingehen. Ich denke mal, im Sommer bis Herbst wird sich die Lage hoffentlich ein bisschen mehr normalisiert haben, dass auch das Kulturleben hier wieder ein bisschen mehr erwachen kann. Aber das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum wir hergezogen sind.
Ich wünsche es dir sehr. Vielleicht könnte etwas dazwischen kommen. Und zwar die folgende Sache, auf die du vielleicht schon vorbereitet bist. Und zwar auf deinen Social-Media-Kanälen, die ihr natürlich unter anderem auch mit GameTube in der Podcast-Beschreibung findet, hast du eine bestimmte Sache angegeben, und zwar, dass du der zukünftige Herrscher der Endzeit bist. Und da kommen wir auch zu unserem zweiten Thema, und zwar Enten. Weil wir dachten einfach, das ist eine geile Idee, Neuanfänge und Enten. Und ich würde dich einfach mal fragen, was ist die Endzeit oder Apokalypse, die du dir am meisten wünschst? Und weil ich mir auch Notizen mache. Wir gehen jetzt einfach mal hypothetisch rein, vor allem, weil ich mir Notizen mache. Wie hast du geplant, die Herrschaft zu übernehmen? Ich glaube, wenn du Niederland übernimmst, kann ich hier mal ein paar Tricks anwenden.
Also in gewisser Weise ist ja meine Hoffnung, dass ich da gar nicht viel machen muss. Also dass einfach durch blöden Zufall alle anderen weggeblasen werden von einer Atomdruckwelle oder Flutwelle oder irgendwas. Weißt du, Flutwelle, dann zieh ich nach Holland, ich Idiot.
Hast du auch einen guten Kühlschrank, wo du dich verstecken kannst, deine Frau? Die kleine Indiana Jones hat spielen musste sein.
Also, was ich sehr langweilig fände, wäre, und das hat sich bei mir halt stark geändert, ich war früher ein unglaublich großer Fan von The Walking Dead und dieser ganzen Zombie-Apokalypse, weil ich sie eine Zeit lang sehr interessant fand, wie eben auch Menschen miteinander umgehen, wenn so die ganze Ordnung zusammenbricht und dann diese Dauergefahr der Zombies, aber noch viel größere Gefahr sind die Menschen, die sich ja gegenseitig irgendwie nicht den Dreck unterm Fingernagel gönnen. Finde ich inzwischen aber halt als Thema so ultra ausgelutscht und habe ich ja schon so oft irgendwo gesehen, dass ich mir das nicht auch noch in echt wünschen würde. tatsächlich, mir gefällt die Fallout-Welt, also diese, alles ist so ein bisschen wie in den 50er Jahren, weil da mehr oder weniger die technologische Entwicklung auch aufgehört hat und in eine andere Richtung gegangen ist. Das finde ich irgendwie interessanter, also noch irgendwie hoffnungsvoller. Also auch obwohl in der Fallout-Welt ja auch noch ist ja nicht ganz klar, wie viel wirklich irreparabel kaputt ist und ob man dann jemals nochmal den Neuaufbau schaffen kann. Aber die Leute haben sich irgendwie aufgerappelt und haben es trotzdem irgendwie gemacht. Und obwohl es da irgendwie super Mutanten und irgendwelche Riesenwesen und nukleare Stürme und so ein Zeug gibt, sie haben es trotzdem irgendwie hingekriegt.
Ich finde das ja irgendwie witzig bei Fallout, weil es wird ja immer nur Amerika gezeigt. Und es wird halt niemals über die anderen Länder oder Kontinente gesprochen. Und ich finde es so witzig einfach, wenn so jetzt nur die USA oder Amerika, sagen wir jetzt mal Nordamerika, einfach Fallout State ist und einfach in Europa alles weitergeht. Und so ganz normal, die sich so wundern, so, ey, Einreisestopp in Amerika, weil da einfach gerade Wasteland ist. Und
ja, also ich kann es mir aber super haben gut vorstellen. Also ich kann mir das echt super gut vorstellen, dass wenn, ich meine, wir sind ja jetzt auch in der politischen Lage,
nicht sehr weit davon entfernt.
Dass die USA schon destabilisiert sind. So der Graben zwischen der Europäischen Union und den USA. Also die Beziehungen sind nicht so gut. Also ich könnte mir durchaus ein fiktives Szenario eben vorstellen, in dem man sich so weit voneinander entfernt hat, dass selbst wenn da die Bomben hochgehen, Europa nicht mal mehr einen Versuch unternimmt, denen irgendwie humanitär zu helfen. Sondern so, ja, das habt ihr jetzt davon, so ungefähr. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in der Fallout-Welt quasi in Europa auch noch alles groovy ist. Aber
deswegen ja, Bethesda, wenn die jetzt mal irgendwie eine neue Idee brauchen, ich meine so ein Fallout Tokio oder Fallout Berlin, sowas, oder Fallout Paris meinetwegen.
Ja, aber da ist ja dann alles okay. Das ist ja dann langweilig. Das ist ja dann einfach nur, ja, dann gehst du einkaufen und Miete zahlen.
Ja, deswegen, es fängt so an, man kommt in so ein Vault rein, der eigentlich so eine, wie heißt es, so Schnelltunnel einfach unter den Atlantischen Ozean ist und dann so, okay, wir haben jetzt eine Cooperation mit den Sims gemacht aus der Ego- bzw. Third-Person-Perspektive.
Ja, aber das ist tatsächlich noch so das reitvollste Endzeit-Szenario. Das Einzige, was mir nicht daran so gut gefällt, ist, also ich mag diese ganze 50er-Jahre-Technologie und auch diese, wie nennt man das, Beautiful Desolation, also dieses, es ist zwar diese alles kaputt.
Verschönte Apokalypse.
Es ist zwar alles irgendwie kaputt, aber es ist auch ganz schön. Also so eine. Es ist auch so
irgendwie so Hoffnungs.
Weißt du, wenn so die Sonne aufgeht über so einen, über den Kratern von so einer Stadtruine, hat auch was für sich. Also man will halt nicht der sein, der da in der Stadtruine jetzt wohnen muss oder mal gewohnt hat. Aber das gefällt mir schon auch. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist diese Ästhetik von so Bretterhäusern. Also so, wie das auch in so Spielen wie Rust oder sowas ist, wo man sich alles so aus Holz zusammenzimmert oder von mir aus auch Fortnite oder so. Das finde ich immer irgendwie doof.
Aber ich kann es verstehen. Also die Fallout-Welt, die hat ja immer so ein bisschen an Hoffnung da im Sinne von, okay, die Welt ist untergegangen, aber sie haben sich was Neues erbaut. Aber ist auch irgendwie so Fallout 4, da kam irgendwie nicht dieser postnukleare Vibe rüber. Das hat eher so alles ausgegangen, als ob einfach ein Erdbeben da war. So, da war irgendwie 90% noch komplett intakt. Also von Architektur.
Ja, also ich glaube, sie erklären das ja dann immer so, wo die Bomben hochgegangen sind und dann ist da halt nicht so viel Druckwelle, sondern da ist halt dann nur quasi eine Fallout-Wolke und dann stirbt halt alles Organische und das Non-Organische bleibt irgendwie weitestgehend stehen. Finde ich aber auch gar nicht verkehrt. Also ich fände es ja auch, es ist ja irgendwie Teil der Faszination, diese Überbleibsel von der alten Welt noch zu sehen und wie sie zweckentfremdet wird, um in der neuen Welt durchzukommen. Also von mir aus kaputte Autos, die zu so Kutschen umfunktioniert werden oder Häuserruinen, die dann was ganz anderes sind, als ob sie vorher mal gewesen sind. Also dass irgendwie so eine Bahnhofshalle ist dann ein Krankenhaus oder so ähnlich.
Das war auch das Problem mit Fallout 76 so ein bisschen in der im Environmental Storytelling, weil so das Interessante an Fallout fand ich immer, okay, was haben sie aus den Überbleibseln der vorherigen Welt gemacht? Und in Fallout 76 war es mehr so, das ist die vorherige Welt, aber einfach kaputt und niemand ist da. So, da war jetzt der Anreiz, das zu erkunden, einfach nicht sehr groß.
Ja, das. Also ich muss sagen, trotz aller Kritik an Fallout 76, also ich habe es damals, hat mich auch sehr enttäuscht, muss ich auch sehr ehrlich sagen. Aber ich fand, die große Stärke war die Spielwelt, weil auch das Environmental Storytelling trotz allem gut war. Tatsächlich, es fehlten aber einfach die NPC-Fraktionen, die das mit Leben ausfüllen. Also die dann eben sich so eine Siedlung zunutze gemacht haben, die umgebaut haben. Und dann siehst du halt, okay, das ist hier die Brotherhood of Steel, das ist alles so stählern, brutalistisch, alles zu einer neuen Militärbasis umgebaut. Dann ist hier irgendwie so eine Raider-Bande, die das alles mit so rostigem Blech und Holzverschlag und so gemacht hat. Hier sind die Supermutanten, wo überall aus Leichenteilen noch was gebaut worden ist. Es gab ja durchaus diese NPC-Feindfraktionen, aber auch so diese befreundeten NPC-Fraktionen, das gab es halt nicht. Aber ich fand diese Spielwelt super cool und ich habe auch mit dem Wastelanders-Update das nochmal weitergespielt und ich habe auch immer noch vor, das fertig zu spielen. Ich habe die Kampagne von Wastelanders noch nicht abgeschlossen.
Ja, und deswegen halt, weil auch wenn ich jetzt von Fallout 76 nicht so überzeugt war, Fallout 4, ich bin ehrlich, ich sag so, es ist kein gutes Spiel, aber es ist ein spaßiges Spiel. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weswegen ich halt wirklich in Betracht ziehen würde, also weil ja Bethesda mittlerweile zu Microsoft gehört, ich würde mir jetzt keine Xbox holen, aber vielleicht mal irgendwie einen PC aufrüsten, dass ich halt das nächste Fallout dann spielen könnte, weil es ja auch auf Microsoft rauskommt, weil ich gewollt bin, dem noch eine Chance zu geben.
Also, so, aber ich glaube, 76 konnte gar nicht so viel kaputt machen. Also, zumindest bei mir. Also, ich bin immer noch ein großer Fan der Marke Fallout. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Entscheider bei Bethesda wissen, was Fallout sein soll. Und es entfernt sich ja auch mit jedem neuen Spiel immer weiter von der ursprünglichen Prämisse. Aber das ist ein Problem, was jede Spielereihe irgendwie hat, die sich immer wieder neu erfinden muss, dass halt irgendwann von dem ursprünglichen nicht mehr viel übrig bleiben wird. Ist halt einfach so. Einfache Frage, wenn du jemanden fragst, wofür steht eigentlich Need for Speed? Das kann dir niemand beantworten, weil jeder mit irgendeinem anderen Need for Speed da eingestiegen ist. Und die einen sagen, das ist ganz klar Autorennen mit Luxuskarossen. Nee, nee, das ist Autorennen mit getunten japanischen Kleinwagen. Nee, nee, das ist mit Polizeiverfolgung und Fast and the Furious Action. Selbst Fast and the Furious ist ja nicht mehr Fast and the Furious. entwickelt sich halt immer so weiter. Und das ist bei Fallout halt auch. Also ich glaube durchaus, dass nochmal die Chance besteht, dass ein sehr gutes Fallout-Rollenspiel von Bethesda kommen kann. Ich denke aber, die werden die nächsten Jahre jetzt erstmal weiter 76 ausbauen. Das finde ich ja auch nicht schlecht. Es wäre ja cool, wenn das nochmal die Kurve kriegt. Weil die Spielwelt wäre es wert. Das ist echt eine schöne, interessante Spielwelt.
Das sind so interessante Set-Pieces einfach dabei, wo ich mir gedacht hätte, hättet ihr das mit einem Add-on vielleicht einfach in 4 reingeholt, also Fallout 4. Deswegen sind aber auch meine Hoffnungen
groß auf Starfield. Da kommt es ja auch her. Es ist ja ursprünglich ein Multiplayer-Modus zu Fallout 4 gewesen.
Also es gibt ja eine sehr tolle No-Clip-Doku zur Entstehung von Fallout 76.
Genau, da ist das
drin. Und da ist ja gesagt, dass die Engine den Codename Atlas hat, weil die gesamte Welt von Fallout und auch Skyrim, weil die basieren auf derselben Engine, auf den Spieler zugerichtet sind und die diese gesamte Engine für Fallout 76 einfach umprogrammieren mussten, damit sie halt auch mehrere Spieler gleichzeitig eben intakt hält. So, ja. Aber deswegen ist Starfield, darauf liegt meine Hoffnung, weil es ja jetzt einfach dann Fallout in Space wird. Oder ein bisschen Outer Worlds, vielleicht auch mit einem anderen, in eine andere Richtung geht.
Da kann ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so recht was drunter vorstellen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon zu erwarten habe. Was ich sehr schade finden würde, ist, wenn das ähnlich stark auf Crafting setzt wie die letzten Bethesda-Releases, weil das ist gar nicht so meins. Also ich bin halt immer eher der Story-Freund und nicht so sehr der Bastel-Wastel.
also wegen Crafting, bei Crafting bin ich zweigeteilt als Monster-Hunter-Fan. Ich finde es halt geil, wenn man sich eine neue Waffe oder eine neue Rüstung oder ähnliches craften kann, aber ich bin kein Fan von diesen Survival-Aspekten. Also im Sinne von, hol dir mal zwei Äpfel, damit du die Riesen-Erdbeere da irgendwie craften kannst. Ja. So in dem Sinne, da hört es dann echt für mich auf, weil dann wird es einfach nur noch zu sehr ins Micromanagement gehen.
Aber das ist leider auch was, um wieder auf dieses Thema Postapokalypse zurückzukommen. Ich finde, es ist leider viel zu synonym. Also Crafting und Postapokalypse gehen viel zu sehr Hand in Hand, als dass mir das gefallen würde. Also immer in der Postapokalypse wird von dir erwartet, ja, schuster dir halt irgendwas neu zusammen. Will ich aber nicht, Mann. Erzähl mir eine Geschichte. Ich will mir doch jetzt nicht hier mit Nägeln und Brettern irgendwie ein Haus bauen. Ich will eine spannende Geschichte hören.
Der beste Dialog aus Fallout 4 war es, du kannst nicht einfach alles ein Sandwich nennen, wenn du zwei Scheiben Brot um ein Brotstück machst, ist dann ein Bread-Sandwich und der andere, ja, das ist ein Bread-Sandwich. aber dann mal in eine andere Richtung eben gedacht, weil ich denke mir, es muss nicht immer die atomare Katastrophe oder irgendwas Logisches sein. Warum nicht mal ein bisschen drakonischer gehen und sagen, Doom ist auch irgendwie postapokalyptisch. What with demons? What with the motherfucking demons?
Ja, so, aber ich finde, also die Doom, wenn du nicht der Doomslayer bist, ist es kein gutes Universum.
Ja, deswegen.
Also ich meine, das ist ja gerade das Geile, dass er halt wirklich, ist alles auf ihn ausgerichtet und er staubt sich halt die Schultern ab und macht weiter, weil er kann das alles irgendwie aushalten. Aber so, es ist halt kein sehr hoffnungsvolles Setting. Also selbst wenn er quasi für die Menschheit kämpft, er macht ja doch auch mehr kaputt, als er da irgendwie wieder aufbaut.
Es ist, glaube ich, auch so, wenn jetzt die Dämonen, ich sage jetzt mal Mittlerer Westen, Amerika, USA auftauchen, die meisten geröteten Nackenköpfe, nennen wir sie mal, die würden dann, glaube ich, irgendwie denken, okay, mit ihren Waffen würden sie sofort da gewinnen. Und ich glaube, nach 5 Minuten wäre irgendwie der Bestand an Menschen irgendwie sehr stark dezimiert worden. Ich würde, glaube ich, keine 30 Minuten einer Dämonenapokalypse aushalten, bin ich ehrlich.
Ja, und das muss ja nur, wenn da diese, also allein schon wie diese Portale auftun, das reißt ja genug, da kommst du ja gar nicht dagegen an. Das ist ja, dass die wären ja so schnell hier, da ist ja gar kein Widerstand quasi wirklich zu leisten. Das hat man in den Spielen ja auch gesehen, dass sie dann erstmal quasi fast ohne Gegenwehr die ganze Welt überrannt haben und dann sich ja erst danach so der Widerstand irgendwie formiert hat. Ja, aber das ist also, ich glaube, dieses Setting ohne den Doom Marine, wenn du nicht selbst der Doom Marine bist, nee, würde ich mir auch nicht wünschen wollen. Was ich sehr interessant fand, ist dieses Setting, was jetzt zum Beispiel das, wie heißt es denn, von Julian Gollop, das neue, der XCOM gemacht hat, und er hat jetzt ein Spiel gemacht, was so ähnlich ist.
Das,
Phoenix Point.
Achso, ich dachte jetzt, du meinst, sie ist eine Mutation Zero. Phoenix Point, ja, es geht in dieselbe Richtung davon.
Und Phoenix Point hat ja dieses Setting, dass da eben im Permafrost eine Lebensform oder so eine virenartige Lebensform eingefroren ist. Die taut halt eben auf, weil die Polkappen ja schmelzen. Und dadurch kommt dann eben so eine mutierende Lebensform auf die Welt, die dann sich super schnell auch verändert. Das finde ich super reizvoll. Also so dieser Suspense, dass, oh Gott, es ist schon hier. Und während wir hier sprechen, tauen die Polkappen ab und da ist es drin.
Das ist ja das Tolle am Thema der Apokalypse, weil in gewisser Weise, da schließt sich der Kreis, ist ja auch ein Neuanfang, weil dann wurde gesagt, hey, wir setzen mal, okay, ein Videospiel, wir setzen die Welt auf Null und können sie so nach unseren Ideen formen, wie zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn der Fall war. Das war eine der kreativsten und schönsten Endzeiten, die es gibt. Ich freue mich auch unglaublich auf Horizon Forbidden West.
Das habe ich denen nicht zugetraut und ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen.
Also ich auch nicht.
Ich konnte es ihnen ja nicht absprechen, weil ich habe nichts irgendwie getestet oder irgendwie schlecht über sie geschrieben, aber ich dachte mir, die Leute, denen nur die Gasmasken-Space-Nazis eingefallen sind, denen wird garantiert nichts Cleveres einfallen in Bezug auf hier diese Roboter-Dinosaurier. Und es ist mit einer der besten Science-Fiction-Settings der letzten Jahre gewesen. Also so toll.
Ja, wenn man einfach bedenkt,
wo es herkommt. Und das sind die Nachbarn, die sitzen ja quasi eine Stadt weiter. Ich kann ja jetzt vorbeigehen.
So, klopf, klopf, hallo, ich bin vom großen Medienhaus Deutschland. Könnt ihr mir bitte mal eine Vorabversion geben? Ja. Könnt ihr mir Vertical Slice mal schnell streamen
lassen? Ich muss das, das ist meine Aufgabe. Ich muss das jetzt hier, danke.
Ja, für
ich
euch
war auch schon mal bei denen vor der Tür, aber ich hatte halt keinen Termin.
Wenn ihr mal für euch da draußen mal bedenkt, wo Guerilla Games, also die Macher von Horizon, herkommen, also das erste Killzone, da haben sie ja die Soundeffekte mit Bürogegenständen gemacht, weil halt in den Niederlanden so die Waffengesetze ein bisschen strenger sind. Also sie haben Waffengeräusche mit Büroartikeln nachgestellt zu einem der schönsten Endzeiten, die es gibt aktuell in der Videospielwelt.
Ja.
Für mich eine der interessantesten Endzeiten, weil dann können wir so auch gleich langsam in Richtung Ende gehen. Das ist für das PS1 JRPG Wild Arms, weil das ist so JRPG gemischt mit Wilder Westen und die Mehr spielt.
Ganz kurz mal, wie heißt das?
Wild Arms ist eins der besten JRPGs auf der PS1, obwohl sogar eins der ersten. Und am Anfang denkt man so, okay, es hat einfach ein bisschen Fantasy, Wild West, und je mehr man spielt, merkt man, okay, das ist eigentlich eine Endzeit, das ist alles eine Wüste, weil die Welt im Sterben liegt und das kommt von dem Krieg zwischen, und jetzt kommt Menschen, Elfen und Metalldämonen.
Sehr cool.
Aber es ist geil. Es ist geil, es ist eigentlich ein Wild West JRPG gemischt mit Zelda. So, ich kann es wirklich jedem empfehlen.
Ja.
Und selbst wenn es nur ist, hört euch einfach das Titeltheme Into the Wilderness an. Das ist eins der besten JRPG-Themes, die ich je gehört habe. Und das sage ich als großer Final Fantasy-Fan.
Welches von denen kann man denn heute noch spielen? Also gibt es ein neues Wild Arms oder gibt es da nur die alten?
Also Wild Arms 3 kann man auf der PS4 spielen, weil ja eine Menge PS2-Spiele auf die PS4 kamen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Einzige, was so halbwegs rübergeholt wurde. Wild Arms 1 ist auf der PS Mini Classic vorhanden.
Ah, okay.
Man kann aber auch viele, also 1, 2 über das PS Network auf so, ich habe es auf meiner Vita gespielt, kann man okay. Da also auch auf eine PS3. Ich habe ja auch auf meiner Vita.
Vorbeigegangen.
Ich habe auf meiner cool. Vita super viele PS1 JRPGs nachgeholt. Und das war wirklich Golden Age of JRPG, kann ich nur sagen.
Mhm.
Nee, aber dann, dass wir also jetzt irgendwann ein Ende finden für auch das Thema Endzeiten. Jetzt realistisch gesehen, welche Rolle würdest du einnehmen, wenn jetzt, keine Ahnung, morgen die Apokalypse verkündet wird, also gesagt wird, ab hier ist Wasteland, Mad Max-mäßig.
Boah, das wäre echt hart, weil weißt du, ich bin kein Prepper, also nicht so, dass ich irgendwas jetzt großartig vorbereitet hätte. Ich bin handwerklich äußerst unbegabt. Das heißt, auch wenn es darum geht, du musst dir von jetzt auf gleich dein Essen selber jagen oder du musst dir jetzt improvisierte Waffen irgendwie bauen oder so. Obwohl ich es in Spielen dauernd gesagt bekomme, ich kann es halt nicht. Ich bin, glaube ich, nicht der große Anführertyp, dass ich jetzt irgendwie so, ich bin der charismatische Anführer der Outlaws und habe dann so eine Bande um Henchmen um mich rum. Auch das wäre ich nicht. Also ich muss echt darauf hoffen, dass ich irgendwie vielleicht gerade im Keller bin und dann mir irgendwie den Kopf stoße und ohnmächtig bin, dann ist irgendwie 3 Wochen lang da draußen irgendwie Krieg und dann ohne zu dehydrieren wache ich irgendwie auf und alles ist schon gelaufen. So Rick Grimes-mäßig. So könnte ich das quasi überstehen.
Und dann, so oder so ähnlich ist der Plot des Filmes Idiocracy.
Ja, genau. Genau. Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Also ich habe keine besonderen Befähigungen oder so Futurama-mäßig, dass ich so, mich so selbst kurz einfriere und dann wieder auftau. Aber ich glaube auch nicht, ich habe so viele Zombie-Filme gesehen und wüsste eigentlich alles über wie man sich in so einer Zombie-Apokalypse verhält. Und ich bin mir sicher, wenn das echt mal passiert, ich bin einer der Ersten, der drauf geht. Einfach nur der Ironie wegen. Damit ich mir klar wird, wie viele Stunden meines Lebens ich verschwendet habe mit Zombie-Filmen.
Aber so jetzt mal hypothetisch gesehen, dieses Einfrieren, die kybernetische Kammer, würde funktionieren. Also du gehst rein, wirst eingefroren, aufgetaut, kannst normal weiterleben. Würdest du das dann machen lassen? Also das sagen, 100 Jahre wirst du eingefroren und dann wieder aufgetaut?
Jetzt, wenn es nur ich wäre.
Ja. Okay, nee. Sagen wir, du kannst deine Frau mitnehmen.
Boah, darf ich die Katzen auch mitnehmen?
Ja, why not? So, dann, die können sich an eure Füße kuscheln.
Also wenn tatsächlich jetzt, also jetzt einfach nur aus Scheiß hätte ich gesagt, nö. Aber wenn jetzt zum Beispiel das heißt, was passiert denn? Irgendwas, also es droht irgendwie eine Apokalypse und ich könnte das machen, um sie zu überstehen und danach nochmal neu anzufangen, dann würde ich es mir schon überlegen, aber jetzt einfach nur so nicht. Was ich auch nicht machen würde zum Beispiel, ist so ein einfrieren lassen, um auf einen fremden Planeten zu fliegen, der so weit weg ist, dass man den Flug sonst nicht überleben würde. Das würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Also ich bin da schon neugierig und ich reise gerne, aber meine Neugier hat dann auch Grenzen.
Nee. Das ist auch so die Sache mit den Generationenraumschiffen, weil, sagen wir so, wenn wir jetzt einen neuen Planeten erkunden würden, außerhalb des Sonnensystems, die Leute, die wir da hinschicken, würden die bestimmt nicht sehen. Und ich sag mal, spätestens ab der dritten Generation wüssten die Menschen nicht mehr, warum sie da hinfliegen. Also aus Erzählung, aber sie würden das nicht fühlen. Das ist dann mehr so, ja, wir gehen dahin, weil ein neuer Planet ist. Aber irgendwann würden die auch einfach die Motivation verlieren. Ich glaube, du könntest keine Menschen da irgendwie dran leben lassen, ohne dass sie jemals was anderes gesehen haben. So als ob jemand in Gefangenschaft aufwächst.
Ja, ich glaube, dass es gar nicht so weit geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so geregelt. Also klar, da werden ja dann wahrscheinlich nur die Besten der Besten und klügsten Köpfe auf so ein Raumschiff kommen. Aber ich glaube, selbst die, das ist zu lang. Ich glaube, das kann man nicht durchhalten.
Ja, ich glaube auch, ist halt so, fangen wir erstmal mit dem Mars und so. Take small steps. Nee, aber auch um bei mir die Frage zu beantworten, welche Rolle ich in Apokalypse einnehmen würde.
Ja, genau. Glaubst du, dass du so ein Anführer wärst?
Absolut nicht. Nein. Ich kann irgendwie vieles, aber nicht wirklich was davon gut, was man zum Überleben brauchen würde. Ich wäre jemand, sagt mir, was ich tun soll und ich gebe mein Bestes. Und ich würde, glaube ich, nach spätestens einer Woche irgendwie getötet werden würden, weil ich denke, okay, ich kann nicht die Klappe halten, ich versuche der Negotiator zu sein und piss irgendwie zu sehr ans Bein. Das ist meine Prognose. So irgendwie, keine Ahnung, wir kommen auf so Raider und ich so, Freunde, ihr kennt uns vielleicht nicht, aber glaubt mir, die Waffen werden nicht nötig sein. Und dann höre ich nur so wie ein Pfeil abgeschossen, so fump, und da endet's.
Credits Roll. Aber ich glaube, also mir wird das auch so gehen, aber ich glaube, es ist irgendwie eine schönere Vorstellung, dass man dieses Leben jetzt so gelebt hat und dann für die Apokalypse nicht bereit ist, als andersrum jemand zu sein, der sein ganzes Leben darauf hinfiebert, hoffentlich fallen bald die Bomben, dass ich alle meine Survival-Skills auspacken kann.
Das ist ja auch irgendwie so, ich glaube 2020 hat uns gezeigt, wenn jetzt irgendwie wieder so ein Endzeit-Film kommt und keine Ahnung, man so diesen Day Zero miterlebt, Day One, wo halt einfach, keine Ahnung, der Zombie-Virus ausbricht. Also das könnte niemals mehr so sein wie früher, weil halt wir dann merken, okay, es gibt zu viele dumme Menschen, Alter. Dann würden irgendwelche, keine Ahnung, Zombie-Virus ist unterwegs, 90% Deutschlands ist irgendwie jetzt gerade irgendwie schon Zombies. Dann sind immer noch so 2%, die irgendwie denken so, die sind alle nur Schauspieler von der Regierung. So, das könnte niemals
mehr sein. Wir haben all die Jahre Zombie-Filmen Unrecht getan, weil wir uns immer darüber aufgeregt haben, die sind so dumm, jetzt haben die sich beißen lassen. Man muss sich doch, die sind doch so langsam, diese Zombies. Das ist doch nicht so schwer. Und jetzt haben wir gesehen, okay, ihr müsst so eine Maske anziehen. That's all it takes. Und selbst das kriegen wir nicht hin.
So, ich sag mal, es gibt sehr viele Menschen und Menschengruppen, die sich 2020 als dumm herausgestellt haben. Ich glaube, die sind das Äquivalent zu der Person, die in Horrorfilmen sagt, lass uns aufteilen. Aber ich glaube, wir müssen uns gleich auch aufteilen, weil die Folge
zu Ende geht. Diese Überleitung, crazy. Mm.
Ja, on point. Und es war eine unglaubliche Folge. Aber bevor sie zu Ende geht, wir haben hier bei Still Thinking About einen Brauch. Und zwar, Gäste können an die ZuhörerInnen und mir eine Hausaufgabe in Form eines Films, eines Spiels, einer Serie, Comicbuch, whatever geben, wozu ich auch eine Special-Folge machen werde. Und ich würde dich fragen, hast du eine Hausaufgabe für die ZuhörerInnen von Still Thinking About und für mich?
Ja, ich weiß nicht, ob euch das schon mal jemand aufgegeben hat, aber ich sage es einfach, ihr sollt alle das fantastische Outer Wilds spielen. Nicht Outer Worlds, sondern Outer Wilds.
Outer Wilds hat tatsächlich dein ehemaliger Chef André Peschke aufgegeben.
Verdammt! habt ihr alle schon Superliminal gespielt?
Dankeschön, Superliminal ist eins meiner Games of the Year 2020 gewesen.
Aber dann hast du das denen doch bestimmt schon aufgegeben.
Nein, ich habe mal kurz in einem meiner Jahresrückblicke darüber gesprochen, aber noch nie in einer Hausaufgabenfolge.
Ja, deswegen. Siehst du, dann spielt ihr das jetzt als Hausaufgabe, Superliminal, dann freuen sich alle.
Danke, dass du das sagst, wirklich. Vielen, vielen Dank. Okay, aber bevor wir jetzt gleich zu Ende gehen, ich würde dich bitten, was sind deine letzten Worte an die geliebten und sich hoffentlich gedrückt gefühlten ZuhörerInnen von Still Thinking About.
Vielen Dank, dass ihr diese Folge angehört habt. Es beginnt ein neues Jahr in diesem verrückten Leben und es wird vielleicht nicht alles großartig werden, aber es hilft auch nichts zu sagen, 2021 wird genauso schlecht wie 2020. Es ist, glaube ich, an uns allen dafür zu sorgen, dass es besser wird als das letzte Jahr und packen wir es an oder so.
Ist auch nicht. Dankeschön. Ich glaube, die beste Einführung in 2021 war, 2021 ist eigentlich 2020, aber mit selbstgeschnittenen Bangs. Für euch da draußen, was Bangs sind, wenn sehr viele Menschen mal kurz irgendwie Panik haben, denken sich, sie könnten sich selber Strähnen vorne abschneiden. Das führt dazu, dass man einen ziemlich beschissenen Pony geschnitten hat. Und ich bin ehrlich, im Corona-Lockdown habe ich das auch gemacht. Ich kann nichts mehr dazu sagen, außer ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte so viel Spaß. Es war eine unglaublich tolle Folge, Michael, wo sich das Warten mehr als gelohnt hat.
Das freut mich. Mir hat es auch gefallen.
Und deswegen, goodbye and good night.
Tschüss.